Recht interessant. Ein Podcast der Bundesrechtsanwaltskammer. Ich bin Stefanie Bayrich, Pressesprecherin der BRAG, und in der heutigen Folge geht es um das Thema
kaltes Wasser, Mut und steile Karriere. Ich begrüße euch alle recht herzlich zur aktuellen Ausgabe unseres Podcasts. Heute sprechen wir über den Mut, ins kalte Wasser zu springen und einfach mal zu machen. Darüber, sich bietende Chancen ohne Zögern beim Schopfe zu packen. Und ja, auch darüber, wie man es schafft, kein Personal mehr suchen zu müssen, weil man sich vor Bewerbungen einfach nicht mehr retten kann. Geht das denn? Ja, das geht. Und ob und wie erfahren wir heute von Maximilian Krämer. Mit Max schnacke ich auch über die Nachwuchssorgen in der Anwaltsbranche und darüber, was wir dagegen tun können. Wir sprechen über das Forum Junge Anwaltschaft, über Social Media und über Hoodies. Lieber Max, ich freue mich riesig, dass du zugeschaltet bist und Zeit hast, ein wenig mit mir zu plaudern. Ein bisschen traurig bin ich natürlich, weil eigentlich waren wir ja in Präsenz verabredet, aber da hat uns ja leider kurzfristig was einen Strich durch die Rechnung gemacht. Aber schön, dass du zugeschaltet bist.
Dafür sende ich ganz liebe Grüße nach Berlin vom verschneiten München. Gestern hat es hier wieder geschneit. Eigentlich wäre ich gestern auf dem Weg nach Berlin gewesen. Jetzt kam das wunderschöne C-Wort, das ich jetzt nicht sagen möchte, dazwischen. Und deswegen machen wir das Ganze jetzt unabhängig vom Ort, aber trotzdem zusammen. Und ich freue mich sehr darauf, dass du mich eingeladen hast.
Sehr, sehr gern. Und in Berlin hat es tatsächlich heute auch geschneit. Also jetzt im Zeitpunkt der Aufzeichnung, wenn wir ausstrahlen, ist der Schnee hoffentlich schon wieder weg. Und im Nachhinein ich finde es natürlich schade, dich nicht persönlich zu treffen, aber ich war heute Morgen schon draußen und es ist arschglatt, anders kann man es gar nicht sagen. Und Schnee eben auch noch. Und so sitze ich hier muckelig einfach zu Hause am Mikro, hat auch was für sich. Lieber Max, ich habe dich schon so ein bisschen angeteasert, aber ich möchte unbedingt noch einige Infos zu dir ergänzen. Du bist Partner in der Kanzlei DNK Dinkgräve Norstedt Krämer. Du bist Fachanwalt für Strafrecht und zertifizierter Berater im Steuerstrafrecht. Dementsprechend hast du dich natürlich spezialisiert auf Steuer- und Steuerstrafrecht. Dein Herz brennt, ich glaube, das kann man so sagen, für den Nachwuchs, und nicht ohne Grund bist du Vorsitzender des Geschäftsführenden Ausschusses des Forum Junge Anwaltschaft im DAV und Mitinitiator des Young Lawyers Camp. Ich bin ehrlich, ich spare mir jetzt eine Auflistung deiner Mitgliedschaften und Ehrenämter. Das wird einfach zu lange dauern. Ich habe auf deiner Homepage aber mal gelinst und irgendwas über 15 gezählt. Eine Sache will ich mir aber dennoch herauspicken. Du bist gerade frisch gewählt worden zum Kreissprecher der Wirtschaftsjunioren München e.V. und zwar für das Jahr 2024, so nach dem Prinzip One Year to Lead. Herzlichen Glückwunsch dazu nochmal. Max, lass uns wie mit allen Gästen ganz vorne einsteigen. Warum hast du Jura studiert?
Ja, habe ich nämlich in der Schulzeit mal dazu entschieden. Also ich habe G9 Abi noch gemacht in Bayern, und da gab es Wirtschaft und Recht als Leistungskurs bei mir neben Mathe, was ja so Thema Mathe für Juristen ja auch ein schönes Thema ist. Und das Thema Recht hat mir schon immer Spaß gemacht, also mich damit Rechtsfragen auseinanderzusetzen. Meine Seminararbeit im Abi war zum Beispiel Rechte des Käufers bei einem Sachmangel in einem Kaufvertrag. Also ich habe mich schon im Abi damit auseinandergesetzt und habe gesagt, in meinem Abi-Bericht steht noch drin, Max möchte gerne nach München ziehen und dort Jura studieren. Also ich habe mich in der 11. Klasse gesagt, finde ich cool, mache ich, habe mir das in den Kopf gesetzt. Und so wie ich da in vielen Sachen bin, wenn ich mir das in den Kopf gesetzt habe, dann versuche ich das auch so durchzuziehen.
Find ich mega. Ich gehöre ja auch zu den Privilegierten, die wirklich auf dem Gym schon Wirtschaft und Recht hatten. Habe ich auch bis zum Abi gehabt, und ich habe das, glaube ich, schon mal erzählt im Podcast. Das hat mich durch die kleinen Scheine gebracht, ne? Also alles, was ich quasi in der Oberstufe gelernt habe, ich konnte in der Uni einfach einsteigen. Es hörte dann leider sehr überraschend bei den großen Scheinen auf, dass das gereicht hat. Hat mich auch etwas überrumpelt, aber die kleinen easy peasy. Ich finde das auch ganz wichtig. Ich habe mich mit vielen schon drüber unterhalten, die sagen, eigentlich muss Recht schon ein Schulfach sein. Warum gibt's das nicht? Und ich, aus Bayern stammend, immer ganz überrascht, doch gab's ja, also bei uns gab's das. So, also Jurastudium war klar, war dir aber schon während des Studiums klar, in welche berufliche Richtung es gehen soll? Also war dir auch schon wirklich klar, Anwalt muss es sein?
Überhaupt nicht. Als ich angefangen habe, habe ich gebrannt fürs Zivilrecht. Ich fand das einfach mega toll und war mir immer klar, okay, es wird irgendwas in die zivilrechtliche Richtung. Und im Studium fand ich auch, ich fand das nicht so ganz gut, was die Professoren oder auch in den AGs die Leiter da gemacht haben, weil ich, das kann man auch besser machen. Habe ich gesagt, und mir hat schon immer, ich bringe anderen Leuten was bei und helfe denen weiter, hat mir schon immer Spaß gemacht. Im Studium, ich würde sagen, so zweites, drittes, viertes Semester war ich klar, ich gehe mal Zivilrecht und gehe da irgendwie Lehre und mach das. Das war für mich dann ganz klar. Ist dann völlig anders gekommen. aber dass ich zum Beispiel nicht ans Gericht oder Staatsanwaltschaft möchte, war mir auch im Referendariat klar, als man da meine Station gemacht hat, habe ich gemerkt, das ist nicht so meins. Ich bin da eher so ein bisschen der Freigeist und ich glaube, da würde ich nicht so ganz glücklich werden mit dem ganzen Thema.
Ich wollte immer gern zur Staatsanwaltschaft. Die Stage hat mir auch am meisten Spaß gemacht. Ich fand es super cool. Hatte dann schon Platz bei der Generalstaatsanwaltschaft für die Wahlstation. Das ist ja so ein bisschen Voraussetzung. Und dann wurde aber relativ schnell mir klar gemacht, dass ich als Frau wahrscheinlich im Jugenddezernat landen würde oder Sexualstraftaten. Und ich wollte aber unbedingt Kapitaldelikt. Ich wollte Mord, Totschlag, was auch immer. Und dann fand ich die Anwaltsstagen sehr, sehr cool. Und dann war das bei mir vom Tisch. Und ich habe sogar die Wahlstation wieder abgesagt bei der Genster und habe mir was bei einem Anwalt gesucht. Also ich habe es auch nicht bereut. Du bist ja dann letzten Endes beim Steuerrecht gelandet. Wie kamst du dazu? War vielleicht so ein bisschen der Mutkort mitursächlich? Also jetzt zur Hintergrunderklärung. Du hast ja mit deinem Team beim BFH-Mutkort, so einem ganz speziellen steuerrechtlichen Mutkort beim Bundesfinanzhof, den ersten Platz belegt und sogar, glaube ich, einen Studienpreis der Steuerberaterkammer München abgeräumt. War das so ein bisschen mitursächlich? Weil ich meine, vom Zivilrecht zum Steuerrecht, das ist ja jetzt keine kleine Gap, ne?
Im Studium hatten wir ja so diese drei Sachen. Einmal Zivilrecht, einmal öffentliches Recht, einmal Strafrecht. Ich würde mal Steuerrecht noch so als viertes Rechtsgebiet auch daneben packen, weil es wirklich für mich nochmal so ein eigenes Thema ist. Gehört zwar zum öffentlichen Recht, ist aber für mich ein eigenes Rechtsgebiet. Dass wir da den Mutkort gewonnen haben. Es hat mir mega Spaß gemacht im Studium. Wir mussten da ja, also BFH Mutkort ist der Mutkort Deutschland, Österreich, Schweiz, also deutschsprachig, wo jeder teilnehmen kann. Und da gibt's, glaube ich, wir hatten zwei oder drei Runden, die wir machen oder die wir drehen mussten am Ende mit mündlicher Verhandlung vom BFH, wo auch der BFH-Präsident plus vier weitere aus der Lehre, aus der Praxis eben da mit im Endeffekt geprüft haben. Was unsere Aufgabe? Es gab zwei FG-Urteile, also vom Finanzgericht, gegen die auch Revision eingelegt wurde. Und die mündlichen Verhandlungen zu diesen Revisionen, die ja beim BFH nicht immer mündlich sind, waren ein paar Monate später. Das heißt, wir hatten reelle Fälle und mussten da eben die Revisionsbegründung und die Schrift dagegen schreiben. Was ich echt ganz spannend finde, dass man da sich immer im Studium damit beschäftigt, was man später macht. Und ich habe gemerkt, dass also Steuerrecht macht mir einfach Spaß. Das ist sehr wenig für mich Verfahrensrecht, sondern einfach wirklich das Materielle, was dahinter steckt. Ich bin zum Steuerrecht aber eigentlich auch wieder durch einen Zufall gekommen, wie so vieles bei mir im Leben irgendwie ist. Ich war im Studium relativ schnell fertig. Also mir ist das relativ leicht gefallen, wo ich auch sehr glücklich drüber bin. War auch schon in der Schule so. Meine Schwester musste sich immer durch alles durchkämpfen, sich hinsetzen und lernen. Ich habe das Zeug halt gelesen und dann danach wusste ich es. Da bin ich auch sehr dankbar dazu, dass das so ist. Und da war ich halt Anfang fünfter Semester mit allem durch mit meinen ganzen Scheinen und musste nur noch den Schwerpunkt machen. Darüber war ich ganz happy. Wow. Und habe dann gesagt, okay, in München, irgendwie das Studium hat mich nicht so wirklich, es war mir gefühlt so einfach, weil, wie waren die Klausuren? Du gehst in die Vorlesung rein, hast dann die dritte Vorlesung ist die Klausur. Woraus besteht die Klausur? Ja, aus den ersten beiden Vorlesungen. War für mich dann irgendwie dann der Transfer dann doch zu einfach. Und hat mir gesagt, was ist denn da irgendwie schwierig? Was kann man machen? Und dann hieß es, ja, mach mal Steuerrecht. Das ist anspruchsvoll, soll zu den schwersten gehören. Gut, dann gehst du hin, setzt dein Kreuzchen, gibst es beim Prüfungsamt ab. So bin ich im Steuerrecht gelandet. Das war im Endeffekt einfach rein zufällig. Und seitdem würde ich jetzt mal sagen, habe ich nicht mehr viel anderes gemacht. Und habe immer meine steuerrechtlichen Stationen hier und da gehabt. Und möchte da auch gar nicht mehr weg.
Für alle, die sich jetzt ganz furchtbar fühlen da draußen, weil sie das Studium nicht so empfunden haben, legt euch wieder hin. Ich war nicht mit allen Scheinen nach dem fünften fertig. Ich habe lange und ausgiebig studiert, das trifft's gar nicht. Also mein Studium hat ein bisschen länger gedauert, ich war aber auch nicht wirklich viel in der Uni. Meine Studienzeit war toll, nur eben außerhalb der Uni. Mir ist es auch nicht so leicht gefallen. Wobei ich gar nicht sagen kann, ob bei uns immer die Klausuren der Transfer oder einfach nur die Transferleistung abgenötigt haben aus der Vorlesung davor, weil ich nicht in so vielen Vorlesungen war. Also habe ich es mir selber anspruchsvoll gemacht. Ich weiß es nicht. Ich fand die Klausuren machbar. Ich fand es okay. Ich fand das Examen einfach ganz furchtbar, weil da hat mich mein wundervolles Studium ganz brutal wieder eingeholt. Geschafft haben wir es ja beide. Du ein bisschen leichter, ich hatte vielleicht ein bisschen mehr zu kämpfen. Max, Steuerrecht, hol mich ab. Was genau magst du daran besonders? Du hast jetzt gesagt, vor allem das Materielle. Ich verstehe es nicht. Also ich bin, ja, ich finde halt Strafrecht fancy, das macht mir halt super viel Spaß. Hol uns mal ab, entflamme uns für das Steuerrecht.
Ich glaube, wenn man mit Nicht-Juristen spricht, die sagen ja Jura, das ist ja schon trocken und auch noch Steuerrecht. Hast du denn keine Hobbys? Das ist ja immer so ein bisschen das, in welche Richtung man da geht. Ist ja, ob jetzt Steuerberater, Fachmann für Steuerrecht oder sonstiges, ist völlig wurscht. Das geht alles in die Richtung. Ich habe mich ja mehr auf das Steuerstrafrecht jetzt noch spezialisiert als das Steuerrecht, wobei für mich Steuerstrafe, ich sage immer, ich mache Steuerstrafe, ich mache kein richtiges Strafrecht. Für mich ist so, das gibt so das richtige Strafrecht, wo es auch wirklich darum geht, mit irgendwie Beweise erheben und so weiter und so fort. Steuerstrafrecht ist für mich so ein bisschen, wenn ich eine Frist habe zur Abgabe der Steuererklärung und habe diese Frist versäumt, was soll ich denn vor Gericht sagen? Ich war's nicht. Das funktioniert ja nicht. Deswegen finde ich da das Steuerstrafrecht so toll. Und was ich daran auch richtig gerne mag, ist, es ist niemand irgendwie getötet, vergewaltigt, geschlagen, beleidigt, sonst was worden, sondern es geht nur um Geld. Und der Gegner ist der Staat und keine andere Person. Das mag ich am Steuerstrafrecht so gerne. Und auch für mich ist Steuerstrafrecht weniger Strafrecht als Steuerrecht, weil es spielt sich, würde ich jetzt mal sagen, so 90% im materiellen Steuerrecht ab. Das heißt, ich hatte auch eine Kollegin letztes Jahr, die gesagt hat, ich würde gern Steuerstrafe machen, was muss ich denn machen? Sag ich, lern Steuerrecht. Das ist die Grundlage dafür und in Bayern haben wir ja zumindest eine Klausur im zweiten Staatsexamen über Steuerrecht. Die anderen Bundesländer haben das ja gar nicht. Das heißt, als normale Rechtsanwältin, Rechtsanwalt, wenn du fertig bist, du kommst ja raus, du hast das Steuerrecht noch nie gehört. Und das ist bei mir eben, oder das habe ich auch gesehen, Wettbewerbsvorteil, weil ich es halt eben seit dem Studium mache und auch seit dem Studium in Kanzleien oder in der Kanzlei gearbeitet habe und da Steuerrecht gemacht habe, auch schon im Studium. Und deswegen finde ich einfach das Steuerrecht, das ist so komplex, finde ich, was ich habe jetzt auch wieder zusammengestellt, muss ja für den Fachanwalt für Steuerrecht auch diese Fortbildungsnachweise immer zusammensetzen. Ja, ich kam halt auf über 50 Stunden letztes Jahr. Und da merkt man auch, wie viel er ist. Allein schon, es gibt drei große Fortbildungsveranstaltungen im Steuerstrafrecht in Deutschland, wo ich auch bei allen drei immer versuche teilzunehmen. Die Themen, die sind halt so variabel. Es gibt Kanzleien, die haben sich zum Beispiel nur auf Umsatzsteuerrecht. Die machen nur Umsatzsteuerrecht und Zoll und nichts anderes und füllen damit irgendwie 30 Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälten auf. Da sieht man, wie komplex das Thema nochmal selber ist und deswegen haben wir uns darauf spezialisiert, wobei wir aber auch nicht alles Steuerrecht machen, weil das kannst du gar nicht abbilden. Entweder du machst halt alles ein bisschen oder konzentrierst dich auf eins und machst das ordentlich und gescheit.
Ja klar, wobei das überzeugt mich total. Steuern betrifft ja nun wirklich jeden. Also das Thema Steuer betrifft ja jeden. Also eigentlich ökonomisch betrachtet ein ganz kluges Rechtsgebiet, wenn man so drüber nachdenkt. Ich musste übrigens keine Steuerrechtsklausur schreiben, studiert in Bonn und Referendariat in Hamburg. Also mir wurde das erspart. Wahrscheinlich sehr schade. Dann hätte ich nämlich heute auch ein bisschen mehr Ahnung von Steuerrecht und ich kriege immer schon die Krise, wenn ich meine Steuererklärung machen muss. Ich hasse das. Alles mit Steuern hasse ich. Aber nicht so wie Datenschutz. Also von daher. Du hast selber schon gesagt, du kriegst vom Steuerrecht nicht genug. Und das hast du ja gerade wieder unter Beweis gestellt. Ich glaube, gerade 2023 hast du ja noch einen draufgesetzt und berufsbegleitend den Weiterbildungsstudiengang Steuerstrafrecht mit dem Abschluss zertifizierter Berater im Steuerstrafrecht absolviert. Warum das? Was bringt das zusätzlich zum Fachanwalt für Steuerrecht? Weil du bist ja eigentlich da auch mit den Fortbildungen, wie du selbst sagst, zeitlich eigentlich schon gut ausgelastet, ne?
Das ist für mich eigentlich nochmal so ein weitergehender Punkt. Ich habe da letztes Jahr auch einen LinkedIn-Post zugemacht, wo ich so gesagt habe, okay, was mache ich denn so jedes Jahr? Ich habe gemerkt, okay, ich habe jedes Jahr eigentlich so ein größeres Projekt, ob es jetzt einmal der Master ist, dann der Fachanwalt, jetzt hier der zertifizierte Berater im Steuerstrafrecht, wo es ja auch, glaube ich, zwei oder drei Anbieter gibt, war für mich einfach nochmal die Spezialisierung auch. Fachanwalt für Steuerrecht ist ja, da geht's halt um Steuerrecht, da geht's nicht um Steuerstrafrecht, sondern es ist wirklich das Thema Steuerrecht und war bei mir auch so, als ich angefangen habe, das betrifft ja nicht nur irgendwie die Rechtsanwältinnen, wo man das immer sagt, dass die einen schweren Start haben, das war auch bei mir so, gut, du bist jung, das heißt, die Mandanten gehen jetzt nicht davon aus, okay, dass ich alles direkt weiß und da war die Frage bei mir, ja, können sie überhaupt Steuerrecht, sie haben ja keinen Fachanwalt. Die Frage hatte ich relativ oft. Deswegen habe ich auch nach 3 Jahren Zulassung plus ein Tag meinen Fachanwaltstitel an den Antrag an die Rechtsanwaltskammer München geschickt. Hab dann direkt irgendwie so ein Konvolut an Unterlagen mit eingereicht, inklusive Aufsätze, sonst was ich da alles gemacht habe, was direkt durchging. Und dann habe ich, ich glaube, das war oder das vorletztes Jahr, und da habe ich denen gesagt, ich habe Ende April Geburtstag. Wäre es okay, wenn ich den Fachanwalt noch vor meinem 31. Geburtstag kriege? Das fände ich echt cool. Einen Tag vor meinem Geburtstag, Fachanwaltsurkunde war in der Post. Also fand ich richtig coolen Move von denen, dass man das gemacht hat. Und dann habe ich gesagt, okay, Steuerrecht ist schön, dann habe ich das. Und das natürlich auch in der, deswegen finde ich es so wichtig, auch so in der Signatur, was man so als Rechtsanwalt oder als Rechtsanwalt noch drinstehen hat. Weil Rechtsanwalt, wenn das nur bei mir drunter steht, Maximilian Krämer, Rechtsanwalt, schön. Was macht der denn? Steht da Fachanwalt für Steuerrecht drunter, weißt du, okay, geht in die Richtung Steuerrecht. Steuerstrafrecht war für mich nochmal ein komplett praxisbezogener Studiengang. Da ging es wirklich um die reine Praxis im Steuerstrafrecht mit praxisorientierten Fragen. Da waren wir in der Kanzlei, bei manchen Klausurfragen habe ich so mit in die Anwaltsbesprechung bei uns mit reingenommen. Und ich so, Leute, ihr macht das teilweise seit 10, 20 Jahren, was meint ihr denn? Und ich habe keinen blassen Schimmer, was die Antwort ist, ich weiß es nicht. Und dann war halt so einfach praxisorientiert, im Gesetz steht A, ich bin aber nicht der Meinung, weil wir machen der Praxis alle B. Ja, B war halt richtig, weil es halt um die Praxis geht und nicht, was irgendwo steht, sondern was wirklich gelebt und gemacht wird. Und dafür finde ich den Studiengang echt super, dass du da halt in die Praxis rangehst. Ich bin kein Theoretiker, da sage ich auch bei den Seminaren für einen Steuerberaterverband hier in Bayern, immer sage ich, also wenn sie eine theoretische Vorlesung haben wollen, was das Gesetz drinsteht und was die Hintergründe sind, dann gehen sie zu den Kollegen, die machen das. Bei mir geht es darum, was ist das Problem in der Praxis und wie löse ich es? Das ist so dieses lösungsorientierte. Das ist auch so mein Persönlichkeitstyp, wie ich da rangehe. So diese langen, ausschweifenden Sachen ist überhaupt nichts für mich, sondern ich habe ein Problem, wie löse ich es?
Und genau, und das war ein gutes Stichwort. Und du hast ja jetzt schon wieder einen draufgesetzt, ganz frisch zum 01.01.24 bist du ja auch noch Autor und Dozent in dem von dir absolvierten Zweitstudiengang oder Zertifikatsstudiengang. Ich glaube, in der Fernuni Hagen. Erzähl mal ein bisschen, was machst du da? Gerade selber gemacht und jetzt schon Dozent.
Also es hat mich auch total gefreut, als ich letztes Jahr die Nachricht da bekommen habe von der Studienleitung dort. Ich habe mich da mega drüber gefreut, bin da glaube ich 3 Tage so irgendwie so im Kreis gehüpft und habe mich gefreut, dass ich das machen kann, weil es ist genau das, was ich auch vorhatte die nächsten Jahre, dass ich schaue, wo ich auch unterrichten kann und mein Wissen auch an die nächsten Generationen da auch weitergeben kann, weil ich einfach weiß, es macht mir in der Kanzlei Spaß, macht mir auch bei anderen Spaß zu sehen, okay, die sind jetzt hier, danach sind sie weiter und das finde ich einfach schön zu sehen. Und das war für mich eigentlich klar, das mache ich. Wie kriegen wir es hin? Wir haben da, ich glaube Ende November, Anfang Dezember irgendwie drüber gesprochen, haben das dann eingetütet und haben gesagt, gut, wir fangen zum Januar an. Dass ich da eben die Skripte überarbeite, Thema Klausuren, wie geht man da eben praxisrelevant ran? Wie kamen wir drauf? Weil ich natürlich immer meinen Senf dazu gegeben habe, gesagt, Leute, in dem Skript bin ich nicht so der Meinung, sehe ich anders. Klausuren, hier die eine Frage kann man auch anders lesen, ich meine, die ist falsch. Habe ich also direkt schon immer meinen Senf dazugegeben, wie ich mich dann halt immer einbringe. Ich kann ja meine Klappe manchmal auch nicht halten. Fanden die halt natürlich schön. Also bin ich auch froh über jeden, der sagt, hey, du machst da gerade einen Fehler, das ist nicht richtig, korrigier das mal. Steht in jedem Buch ja vorne drin, bei Fehlern bitte direkt schreiben. Da ist auch jeder Autor extremst dankbar darüber, weil man kann einfach nicht alle sehen. Und das Schönste, was ich auch hatte, war, ich hatte damals einen Artikel bei LTO geschrieben über Airbnb und Einkünfte und Sonstiges im Steuerrecht. Das wurde dann dort auch noch zitiert mit so andere Meinungen, Krämer hier in dem Aufsatz. Fand ich cool, dass ich in einem Studiengang, das ich mache, in dem Skript mich selber in der Fußnote lese. Das war für mich auch ein Highlight. Was ich natürlich dann auch dementsprechend auf LinkedIn gepostet hatte und erfreulicherweise Fernuni Hagen das sogar direkt repostet mit dem Kommentar. Ja, natürlich, wir werten ja auch alles aus. Fand ich cool. Und da wusste ich, die Personen, die es dort machen, die Geschäftsführung auch dort, super, auch vom Außenbilder, von daher war es mir klar, als sie gefragt haben, ob ich Lust habe, ich sage, klar, bin ich dabei, lass uns das Formale klären, dann machen wir das einfach.
Ich finde es auf jeden Fall mega beeindruckend, vom Absolventen quasi ohne Zwischenschritt gleich zum Dozenten, finde ich richtig gut. Was ich auch beeindruckend finde, Max, du bist in deiner Kanzlei DNK seit 2021 Partner. Du hast aber in dieser Kanzlei unter anderem schon deine Referendarstation absolviert. Und da muss ich immer denken an die Sprüche von ein paar Kollegen, die ich schon gehört habe. Ich habe da als Referendar angefangen und jetzt gehört mir der Laden. Finde ich auch immer sehr, sehr schön. Bei manchen klappt das. was ich mich frage, warum sollte es genau diese Kanzlei für den Berufseinstieg werden? Was hatte diese Kanzlei der Konkurrenz voraus? Interessiert mich so ein bisschen, gerade in Zeiten von Fachkräftemangel. Warum diese Kanzlei?
Spannende Frage. Ich habe in der Kanzlei angefangen am 22.01.2015. Also nächste Woche habe ich dann Neunjähriges. Auch wenn LinkedIn das schon irgendwie vor 2 Tagen gepostet hat. Und zwar habe ich da als Student angefangen. Ich habe da die Stellenanzeige gesehen, die suchen einfach einen Studenten, Studentin. Und habe ich angesagt, ja, interessiere mich dafür, mache gerade Steuerrecht. Ich möchte halt auch die Praxis erleben und nicht irgendwie den Theorieteil. Da war ich damals mit Daniel Dinkräwe, Partner damals, zusammengesessen. Es war, glaube ich, am 21.01. Und da haben wir drüber gesprochen. Er so, ja, ich finde es gut, wollen Sie morgen anfangen? Das war so das, wie ich dazu gekommen bin, also als Student schon, damals noch in den gleichen Räumen, wo wir jetzt auch sind, und habe als Student dann mein eigenes Büro bekommen, weil halt ein Büro frei war. Fand ich total toll, bis dann Malte Norstedt, mein jetziger Partner, als Rechtsanwalt dazu kam, der dann das Büro bekommen hat. Dann musste ich mein Büro leider verlassen, was aber auch okay ist, als Student das zu räumen, wenn ein Rechtsanwalt kommt. Ich fand es trotzdem doof.
Klar.
Und war immer da, also in der Referendarstation war ich da. Es war so ein bisschen hier so, Max gehört irgendwie zum Inventar, der war schon gefühlt immer da. Und ich habe eine Referendarstation auch woanders gemacht. Ich habe es in München bei einer anderen Kanzlei gemacht. Ich habe es in Hamburg war ich auch in der Kanzlei und war schon immer so ein bisschen so unternehmerisch. Ich brauchte so meine Freiräume, dass ich das gesagt habe. War auch so in den ersten 2 Tage auch in anderen Kanzleien, sage ich, Leute, irgendwie das finde ich nicht so toll, wie er es macht. Wollt das vielleicht überlegen, ob ihr das anders macht oder sonstiges. Das heißt, ich war da relativ schnell natürlich auch irgendwie in den Partnerrunden mal irgendwie ein Thema und sonstiges. Und von den Sachen, wurde auch umgesetzt. Also ich fand das toll, dass mal jemand kommt und sagt, hey, lass mal was anders machen. Und auch wenn ich irgendwie den Punkteschnitt da nicht hatte, war trotzdem, möchtest du vielleicht bei uns anfangen? Und ich hatte aber, bevor ich mein schriftliches Examen überhaupt hatte, habe ich schon den Arbeitsvertrag für die Kanzlei unterschrieben gehabt. Das war so mit den Sätzen, ja, es war irgendwie klar, dass ich da anfange. Und es war jedem irgendwie so klar, so unterschwellig wusste es jeder. Weil ich ja in viele Sachen auch eingebunden war. Ich habe zum Beispiel, es erzählt Malte auch immer gerne, als er angefangen hat, er hat vorher beim Verband gearbeitet und hat halt zum Beispiel so Steuererklärungen und so weiter noch nicht gemacht, wie das halt im Programm funktioniert. Weil ich halt als Student oder Referendar daneben gesessen habe gesagt, so funktioniert das Programm. Was natürlich auch mehr zusammengeschweißt hat, was auch jetzt der Punkt ist, dass wir halt einfach schon eine lange Geschichte auch zusammen haben und deswegen die Kanzlei auch super zusammenführen können. Und für mich war einfach der Umgang, fand ich, ganz wichtig. Es war noch damals mit Daniel das Thema, dass so immer diese Siezen und Duzen. Jetzt bei uns duzt sich einfach jeder. Es ist, ob jetzt blöd gesagt, irgendwie Putzpersonal, Partner, ist es mir völlig egal, oder ob das Praktikanten sind. Ist jeder eine Person dahinter, das andere ist irgendwie der Beruf, aber dass man darauf halt schaut, und das war in der Kanzlei schon immer da, dass man einfach eine Wertschätzung hatte. So diese kleinen Sachen zum Beispiel, jeden Nikolaus steht halt einfach so ein Schoko-Nikolaus auf dem irgendwie Tisch. Oder irgendwie die Damen haben immer gerne Blumen bekommen, so einfach teilweise zu Anlässen, mal so, und freuen sich darüber halt einfach, weil, und unsere zum Beispiel, unsere Auszubildende hat jetzt ihren Blumenstrauß getrocknet und hat ihn jetzt sozusagen, als was sonst manche mit ihrem Brautstrauß machen, hat sie jetzt mit dem Blumenstrauß, das sie bei uns angefangen hat, da getrocknet. Also das ist so dieses Umfeld, glaube ich, was ich so toll fand und wo ich mich halt auch ausleben konnte und auch schon, sagen wir so, noch als Angestellter auch meine Bereiche hatte, wo ich gesagt habe, hier, du hast die Verantwortung dafür, mach mal.
Ja, das ist was ich immer wieder höre in Gesprächen, dass es also der von Respekt und Wertschätzung getragener Umgang ist, Anerkennung, aber auch die Möglichkeit, eigenverantwortlich zu arbeiten. Und das betrifft nicht nur die Anwälte, sondern auch Rechtsanwaltsfachangestellte. Das wird mir relativ häufig genannt. Also ich glaube, das ist ein guter Ansatzpunkt, um schon Praktikanten, Referendare später an sich dann zu binden. Und wichtiger Punkt. Und apropos Partner, du hast ja schon eine ziemlich bewegte Karrieregeschichte hinter dir. Stichwort Schicksalsschlag, Sprung ins kalte Wasser, Mut, Erfolg, das wären so die Hashtags, die mir dazu einfallen würden. Erzähl mal, Max.
Ich war ja, ich habe 2018 mein zweites Staatsexamen fertig gemacht, habe dann in der Kanzlei angefangen als Rechtsanwalt. Beziehungsweise die ersten 2 Monate meiner Tätigkeit habe ich Urlaub gehabt, weil ich da noch in Südamerika 2 Monate war, was völlig in Ordnung war und völlig direkt von Anfang geklärt wurde. Und Ja, dann 2021 im Juli war ich in Griechenland im Urlaub und krieg dann Anruf, dass Daniel Dinkrell verstorben ist. Das war so ein ziemlicher Schock und ich so, was? Und habe danach mit Malte direkt telefoniert. Daniel ist da beim ist mit dem Fahrrad berghoch gefahren und vom Herzinfarkt vom Fahrrad gefallen, damit war das Thema leider durch. Und er war ja der im Endeffekt Seniorpartner, würde ich jetzt mal nennen, der das Ganze geleitet hat. Und dann war die Sache, wo Malte und ich zusammengesessen waren, ja, was machen wir denn jetzt? Wie wollen wir denn weitermachen? Zwei Möglichkeiten, entweder wir machen das Ding zusammen weiter oder wir lassen es. Das sind die zwei Sachen, die du machen kannst. Und dann habe ich, nachdem, das war das Gute, dass ich von Daniel schon in jede Akte mit eingeführt wurde. Also wir hatten eine Woche vorher die letzte Akte durch, dass er mit mir die besprochen hatte. Was auch so ein bisschen irgendwie so einen komischen Beigeschmack hat, aber das hat man ja öfter auch schon gehört. Und auch zum Beispiel Thema Liquiditätsplan der Kanzlei, wie plant die Kanzlei, wie läuft alles, hat er mir halt alles auch erklärt und ich wusste, wo alle Sachen sind. Und da war ich ganz dankbar drüber, weil da konnte ich mir auch direkt einen Überblick verschaffen, dass die Kanzlei halt eben nicht so gut dastand, weil halt einfach auch, ja, also dass er einen Schlaganfall oder dass er einen Herzinfarkt bekommt, kam wahrscheinlich nicht von ungefähr. Hat sie wahrscheinlich dadurch Überarbeitung, was total schade war, wo wir gesagt haben, okay, hätten wir vielleicht sehen müssen, aber im Nachhinein ist man immer schlauer. Aber so sind wir dann reinkommen, ich sage, gut, Malte, lass uns das Ding anpacken, Ärmel hochkrempeln und wir kriegen das Ding hin. Wo wir jetzt 2,5 Jahre später sagen können, wir haben es geschafft. Und ich bin Daniel halt bei den Sachen schon sehr dankbar, weil ich einfach ihn als meinen Mentor sehe, der mir das ganze Zeug halt beigebracht, der mich zum Steuerstrafrecht gebracht hat. Und ich alles, was ich jetzt kann, im Endeffekt ihm verdanke, weil ich gar nicht sonst in die Richtung gekommen wäre. Und deswegen haben wir auch den Kanzleinamen, eben DNK, dass wir eben da das Dinkrewe mitbehalten, weil das eben Teil unserer Geschichte ist. Und dass man das eben positiv weiterführt und dann das Beste eben daraus zieht, was es ist, auch wenn es eben dieser Schicksalsschlag war.
Ist natürlich emotional erstmal etwas, was man verarbeiten muss. Ihr habt euch ja nah gestanden, war dein Mentor. Ist ein schlimmer Einschnitt, ne, im Leben. Und es war für dich im Berufsleben ein großer Schritt. Wir hatten da ja schon drüber gesprochen. Deswegen vielen Dank, dass du heute mit uns drüber sprichst. Weil es eben auch zeigt, dass man durchaus sehr früh im Berufsleben große Schritte wagen kann, wenn es eben sein muss. Ich meine, ohne diesen Schicksalsschlag hätte sich das die Frage für dich wahrscheinlich in dem Zeitpunkt jetzt nicht ohne weiteres gestellt. Und so schwer es für dich persönlich war, das wegzustecken, glaube ich, hast du, das merkt man dir an, diesen Schritt ja nicht bereut. Und lass uns doch mal beim Thema Berufseinstieg. Es war jetzt nicht dein Berufseinstieg, aber es war sehr früh in deinem Berufsleben ein großer Schritt. Wir beide haben ja sehr, sehr gute Kontakte in die Jura-Nachwuchs-Bubble. Und ich höre von vielen, vielen Seiten, dass die jungen Kolleginnen und Kollegen gerade zum Berufseinstieg auch lieber eine Anstellung wollen, dass sie sich die Sicherheit wünschen, ja, irgendwie untergehakt zu werden, einen Mentor zu haben, dass sie sich Hilfe erwarten beim Zurechtfinden im Beruf. Keine Panik, ich will jetzt nicht wieder die vielleicht ursächliche, mitursächliche Juristenausbildung diskutieren, sondern ganz abstrakt, ganz praktisch. Die Ausbildung ist ja heute kein Stück anders als bei mir damals. Nimmst du das auch wahr, dass man heute so ein bisschen mehr Angst vor der Selbstständigkeit hat, vor dem großen Schritt zur eigenen Kanzlei? Oder täuscht mich mein Eindruck? Und falls du meine Auffassung teilst, was glaubst du, woher kommt diese Angst?
Ich würde das, von was du gesagt hast, leider teilen. Ich habe einen, das sage ich auch immer, wenn ich da gefragt werde, ich habe heiden Respekt vor jedem und jeder, die das machen. Die sagen, okay, zweite Staatsexamen in der Tasche, check. Rechtsanwältin, Rechtsanwaltstitel, check. Ich mache mein eigenes Ding. Heiden Respekt davor. Weil wir natürlich, was lernen wir denn im Studium und im Referendariat? Ja, halt Jura. Wir lernen nicht, wie führe ich eine Kanzlei, wie mache ich eine Abrechnung, wie führe ich einen Pitch, wie mache ich ein Mandantengespräch und so weiter und so fort. Wie mache ich denn eine Liquiditätsplanung für meine Kanzlei, wie viel Geld ich brauche und ich brauche auch noch irgendwo, wo ich schlafen kann und auch noch was zu essen. Wie mache ich das denn? Das finde ich so diese Punkte, die extrem wichtig sind, also diese unternehmerischen Fähigkeiten, die einfach komplett fehlen. Und da sind ja die Juristen nicht die einzigen. Das ist ja in so gut wie jedem Ausbildungsberuf. Schau dir die ganzen Handwerker an. Die sind Meister, aber haben keinen blassen Schimmer, wie sie das führen sollen, wenn sie es nicht irgendwo gelernt haben. Das ist ja in fast jedem Beruf so. Und das ist auch ein Thema, wo man sagt, in Deutschland wird es dir schwer gemacht, sowas aufzuziehen. Wenn man sich allein schon anschaut, die ganze Bürokratie, was man dahinter hat und welche Hilfestellungen gibt's denn dazu? Also wer hilft dir denn wirklich? Ich weiß noch, als ich aus dem Referendariat war, die 2 Wochen arbeitslos, angemeldet, die wussten im Arbeitsamt nicht mal, dass Juristen ein Referendariat machen. Die haben mich direkt in die Lehramtsbubble mit reingepackt. Und also, wie Lehrer kriegen keinen Berufszeug? Ich bin kein Lehrer, ich habe nicht Lehramt studiert. Das ist schon so ein Thema, dass da auch die Behörden teilweise nicht auf der Stufe sind. Wenn man dann so einen Businessplan zum Beispiel fürs Arbeitsamt macht, muss man sich, ich habe da auch ein Seminar letztes Jahr zugehalten bei den Wirtschaftsjunioren. Es gibt da so im Endeffekt drei Businesspläne, die man macht. Einmal für sich den realistischen, einmal für die Bank den optimistischen, fürs Arbeitsamt den, dass du gerade so noch Brot und Wasser kriegst, genau. Weil du sonst keinen Gründungszuschuss bekommst. Und wenn die Juristinnen und Juristen ins Arbeitsamt gehen und sagen, sie würden gerne gründen, ja, wollen Sie nicht lieber eine Anstellung machen? Ich glaube, Chance von 99,9%, dass man diese Antwort bekommt. Das heißt, ich will jetzt nicht sagen, das wird aktiv verhindert. Es sieht aber so ein bisschen in die Richtung aus. Und dass man da eben sagt, okay, warum unterstützt man das denn nicht? Der Beruf des Anwalts und der Anwältin im Ursprung war Selbstständigkeit. Ganz ursprünglich der selbstständige Anwalt, weil Frauen durften ja damals noch nicht. Das hat ja auch ein bisschen gedauert. Ist ja jetzt, glaube ich, 101 Jahre her. Letztes Jahr war ja, glaube ich, 100-jähriges oder vorletztes Jahr, ich weiß gar nicht. Das war der Selbstständige, die Selbstständige. Und da war es ja auch ein Riesenthema, dürfen Anwälte und Anwältinnen überhaupt in größeren Einheiten zusammen? Das war ja mal vor 40 Jahren sowas oder 30 Jahren ein Riesenthema, ob es das überhaupt gibt. Da kann ich einfach nur sagen, jeder, der das machen möchte, ihr seid nicht allein. Sucht einfach, ihr baut euer Netzwerk schon im Studium auf, baut das schon im Referendariat auf und fragt einfach um Hilfe. Das ist immer das, was ich sage, ja, aber kann ich irgendwie ihn fragen? Da sage ich, was ist das Schlimmste, was passieren kann? Das Schlimmste ist, dass jemand sagt, nein. Ja gut, dann lässt es halt. Und ansonsten, viele auch der Älteren freuen sich, wenn sie da ihr Wissen weitergeben können und junge Menschen unterstützen können. Das wird oft vergessen. Dass da, okay, sozusagen, was will ich mit den Alten? Ja, so ein Quatsch. Die haben die Erfahrung, die haben es vielleicht in einer anderen Zeit, aber die wissen, wie sowas funktioniert. Und da kann man super zusammenarbeiten und viele junge Kolleginnen und Kollegen gehen ja auch zu erfahrenen Anwältinnen und Anwälten und sagen, kannst du mich unterstützen in dem Bereich? Sagt er, klar, ich nehme dich mit. Und da kann man das halt eben super ausnutzen, man muss aber halt auch fragen.
Das glaube ich auch. Und die Basics haben sich ja nicht geändert. Ja. Und ich kann mich gut erinnern, ich war in Hamburg auch für einen gewissen Buchstabenbereich zuständig, weil die Kammern sind ja fachkundige Stelle, eben für die Beurteilung dieser Anträge auf Gründungszuschuss. Das heißt, ich hatte die Businesspläne immer auf dem Tisch und ich habe mich da so zurückversetzt gefühlt, weil ganz häufig habe ich so einen Businessplan gelesen und gedacht, Alter, das kann doch nicht dein Ernst sein. Also da fehlt die Hälfte, es ist nicht durchdacht, da steckt überhaupt kein Konzept dahinter oder die Zahlen sind völlig abwegig. Ich habe das dann natürlich nicht abgelehnt, sondern habe den Dialog gesucht und versucht ein bisschen zu unterstützen. Was kann man machen? Sucht den Alleinstellungsmerkmal, ne? Tipps gegeben, ist ja auch Aufgabe der Kammern. Von daher der Hinweis, auch da könnt ihr euch natürlich immer an eure Rechtsanwaltskammern wenden. Und da hat man sehr deutlich gesehen, dass das im Studium und im Referendariat überhaupt nicht stattfindet. Also alles, was du brauchst, um Anwalt zu werden, rein praktisch, das weißt du nicht. Und ich habe damals mir ein Buch, ich weiß gar nicht mehr, wie es heißt, aber es gab so ein Buch, das hat dir so ein bisschen die Basics vermittelt. Da habe ich dann auch nachgeguckt, was brauche ich eigentlich alles? Weil du wusstest es nicht, find ich relativ schwierig. Und ich glaube, wenn sich da langfristig nichts tut, kriegen wir ein echtes Problem, gerade in der Fläche. Gerade in der Fläche hast du nicht die Kanzleien, die sowieso händeringend Nachwuchs suchen, sondern da sind es vielleicht Kollegen, die aufhören, die in Rente gehen wollen, die gern ihre Kanzlei weitergeben möchten und einfach niemanden finden. Da hatte ich gerade eine ganz tolle Regionalkonferenz besucht in Sachsen-Anhalt oder nicht nur besucht, ich durfte sie moderieren. Liebe Grüße an Guido Kutscher an der Stelle, Präsident Kammer Sachsen-Anhalt. Da wurde genau dieses Problem auch erörtert und da gibt es einige kleine Orte, da gibt es nur noch 5, 6 Anwälte überhaupt. Und die stehen kurz vor der Rente. Also ich glaube, wir kriegen da langfristig ein Problem. Und ich glaube, wir sind da auch alle gefragt. Ich glaube, es ist unsere Aufgabe, den Nachwuchs zu fördern, zu unterstützen, ganz egal wie. Also sei es im Rahmen der Referendarausbildung. Da kannst du ja als Anwalt eben auch schon ganz viel Wissen vermitteln in den Kanzleien. Mentoring-Programme finde ich super wichtig. Ich mache das ja auch nebenher. Bin Mentorin bei Legally Female. Auch da kann man ganz viel Unterstützung geben. Und ihr habt ja beim Forum auch was ganz Feines am Start. Und das habe ich damals auch mitgemacht. Erzähl mal ein bisschen.
Ich glaube, jede Anwältin und Anwalt, die schon ein bisschen im Beruf ist, spricht darüber immer so mit leuchtenden Augen. Ich weiß es auch von den älteren Kolleginnen und Kollegen, die sagen, das habe ich damals gemacht, das war einfach mega. Es hat mir einfach so viele Sachen die Augen geöffnet. Und das machen wir weiter. Das gibt es ja schon, glaube ich, seit 1993 hat das erste Mal das Ganze stattgefunden. Also, dass man sieht, dass es dieses Thema Nachwuchsproblematik ist nicht, oder Nachwuchsproblematik und wie unterstütze ich Nachwuchs, ist jetzt nicht irgendwie sowas Neues, Hippes, wo jetzt irgendwie 2024 kommt, sondern es gibt es ja schon länger. Und wir haben im Forum der Anwaltschaft das Einsteigerforum Get Started, das sich eben an Referendarinnen, Referendare und junge Rechtsanwälte und Rechtsanwälte richtet, um eben direkt den Berufseinstieg da zu helfen. Und es richtet sich eben auch schon an die Person im Referendariat. Das heißt, nicht erst anfangen, okay, ich bin jetzt fertig, habe meine Zulassung, sondern ich kann mir vorher schon meine Gedanken machen. Und wir machen das am 15. und 16. März, machen wir das in Berlin. Das kriegt ihr da auch auf der Forums-Homepage, wo das alles drauf ist. Und da geht's eben um diverse Themen mit völlig vielfältigen Referentinnen und Referenten. Zum Beispiel, das ist immer dieses, ich war da, glaube ich, 2019 und so in der ersten Runde, okay, große Kanzlei, kleine Kanzlei, Syndikus im Unternehmen, wie ist es denn irgendwie bei einer Behörde? Thema Anwaltshaftung, Abrechnung, Zeugenvernehmung, alles Mögliche, was man da eben braucht. Also so ein bisschen das Zeug, was man nicht bekommt im Referendariat oder im Studium, dass man da direkt den Input bekommt, 2 Tage plus Abendveranstaltung, ganz wichtig, um sich einfach mal zu vernetzen. Da auch nochmal der Hinweis, man kann sich oft genug sagen, vernetzt euch, tauscht Kontaktdaten aus, pflegt euer Netzwerk, das ist ganz wichtig. Und das ist auch für mich die Aufgabe des Forum Junge Anwaltschafts, dass wir da eben den Nachwuchs, und Nachwuchs fängt nicht erst an, wenn ich meine Zulassung habe, eben unterstützen und die auch weiterbilden, dass die sagen können, hey, ich kann das Zeug, ich mache eine Kanzlei auf, ich weiß, wie es geht. Und wenn nicht, habe ich 6 Nummern, die ich direkt anrufen kann, die direkt rangehen und sagen, ja, lass das mal, das ist doof, mach's lieber so. Ach cool, danke, mache ich. Und das ist, was es für mich eben ausmacht. Und du hast es ja gesagt mit Mentorin bei Legally Female, finde ich wahnsinnig wichtig, sich da auch wen zu suchen als Mentor oder als Mentorin. Und dann fragen ja auch viele immer, wie mache ich denn das? Ganz einfach, fragen. Die schönste Geschichte, die hat mir ein älterer Partner mal erzählt, da hat eine aus der Kanzlei, war eine größere Kanzlei, hat ihm geschrieben, sehr geehrter Herr Professor Dr. Schlag mich tot, würden Sie mein Mentor sein? Er war da gesessen, was soll ich denn da sagen? Ich möchte gern weiterhelfen, sage ich. Was hast du gemacht? Ich habe ja gesagt, das war die beste Entscheidung. Und genau das ist es. Die Frage ist, wie man halt rangeht. Manchmal traut man sich ja auch nicht. Aber da die Unterstützungsbereitschaft sollte man nicht unterschätzen.
Das glaube ich auch. Und Fragen kostet ja nichts. Genau. Also warum nicht? Was ist das Schlimmste, was passiert? Dann kriegst du halt ein Nein. Und vielleicht wird man ja eben überrascht und bekommt ein Ja. Ich denke immer, damals, als ich da mitgemacht habe, ich weiß gar nicht, wie hieß das denn? Berufseinsteiger, ich weiß nicht mehr genau, wie es hieß. Ich war aber auch dabei. Und das hat sich auf jeden Fall gelohnt. Das war eine ganz tolle Veranstaltung. Ich habe super viel gelernt. Ich glaube, dass ich übers Forum auch darauf aufmerksam gemacht wurde, dass es vielleicht mal ganz schlau wäre, beim Gebührenpapst Schneider ein Seminar zu belegen. Das habe ich dann auch gemacht. War für Jungeinsteiger auch viel, viel günstiger. Das hat mir wirklich in den ersten Jahren richtig viel weitergeholfen, weil ich eine komplizierte Gebührenrechnung gar nicht alleine hin oder Abrechnung gar nicht alleine hinbekommen hätte, ne? So Standard, ja. Aber wenn es so ein bisschen tricky wird, den Ordner habe ich heute noch. Ist natürlich rechtlich alles schon überholt, aber ich bring's nicht übers Herz, den wegzuwerfen. Und diese Veranstaltung habe ich wirklich in positivster Erinnerung. Damals, glaube ich, Timmendorfer Strand irgendwo war das. Und ich habe so viel mitgenommen. Ich habe so viel Kolleginnen und Kollegen kennengelernt. Und ich kann mich an einen Vortrag bis heute erinnern. Das war der liebe Herr Kollege Kilger. Das muss bei mir irgendwie Anfang der 2000er gewesen sein. Ich war hochgradig beeindruckt, weil der da schon mit dem iPad saß. Der hatte nur alles digital dabei. War ich extrem beeindruckt. Und mir war furchtbar schlecht während seines Vortrags. Ich war ja auch gerade ganz frisch fertig und habe zur Absicherung für mehrere Kanzleien gearbeitet, zusätzlich zu meiner eigenen, damit du wirtschaftlich so ein bisschen besser dastehst. Und habe mir dann Stück für Stück meinen eigenen Mandantenkreis erst aufgebaut. Und dann erzählte er mir plötzlich was über Scheinselbstständigkeit. Und ich saß da und wurde immer grüner. Und ich kann es nicht anders sagen, an dieser Stelle nochmal herzliche Grüße. Der liebe Kollege Kilger hat mir letztlich den Arsch gerettet. Das muss man einfach so sagen. Er hat mich hinterher, ich war ganz panisch, habe ihn angesprochen, habe gesagt, ja, der Vortrag und jetzt habe ich ein Problem. Ich arbeite für zwei Kanzleien und ich weiß aber gar nicht und wie. Und ich habe dann dieses freiwillige Prüfungsverfahren durchlaufen bei der Rentenversicherung und es war alles gut. Es war keine Scheinselbstständigkeit zum Berufseinstieg. Aber es hat mir doch sehr geholfen. Ich hätte das Problem gar nicht gesehen. Sowas weißt du einfach nicht, wenn du gerade frisch anfängst, ne?
Aber das sind ja genau diese Themen. Wie soll ich ein Problem erkennen, wenn ich gar nicht das Problembewusstsein habe? Und ich meine, diese Themen Scheinselbstständigkeit, schwieriges Wort, haben wir bei uns ab und zu auch in der Kanzlei, weil es natürlich auch Thema Steuerhinterziehung ist, wo viele überhaupt nicht bewusst sich darüber sind, was da wirklich ist. Und das ist ja auch bei Anwälten und Anwälten so. Ja, ich mache meine eigene Kanzlei auf und arbeite nur für einen. Ja, es könnte ein Problem sein. Guck dir das lieber nochmal an. Da gibt es nämlich Voraussetzungen für. Und deswegen finde ich solche Fortbildungsveranstaltungen wichtig. Und wenn man sich mal die Fortbildungsveranstaltungen in Deutschland anguckt, gibt es diverseste Anbieter. Und die kosten ja auch nicht wenig Geld. Und deswegen ist es uns ja auch ein zweites Anliegen, nicht nur inhaltlich da was sinnvoll weiterzugeben, sondern wir sind auch froh, dass wir da auch diverse Unterstützer haben, die uns da auch mit Budget unterstützen, dass wir jetzt zum Beispiel diese zwei Tagesveranstaltungen mit Vorträgen plus Abendveranstaltungen für halt unter 100 Euro anbieten können. Das ist für jemanden im Referendariat oder im Berufseinstieg machbar. Wenn ich jetzt sage, ich habe irgendwie 500 Euro Fortbildungskosten plus Hotel plus Anreise, dann werden die Personen sagen, ich weiß gerade nicht, ob ich mir das leisten kann. Deswegen ist auch dieser finanzielle Aspekt ist mir immer ganz wichtig, sage ich, was ist denn die Zielgruppe? Unsere Aufgabe ist es zu unterstützen. Und genau die Personen, die schwimmen gerade nicht in Geld. Wenn ich mich selbstständig mache, drehe ich jeden Euro zweimal um, um zu gucken, wie kriege ich es denn hin? Ich überlege mir, okay, das der PC, ich muss ihn alle Stunde ausmachen, wieder anmachen, sonst geht er nicht. Kaufe mir einen neuen, kann ich mir das gerade leisten? Das sind die Sorgen, die am Anfang da sind, die natürlich von vielen dann unterschätzt werden, wenn man da ein paar Jahre im Beruf ist, das vergisst man schnell. Aber das ist das, was am Anfang ist. Von daher ist es da auch der Punkt, auch an die Kanzleien, wenn da junge Anwälte und Anwälte sind, ladet die doch ein. Sagt, hey, ich schicke euch dahin, ich übernehme die Kosten dafür. Für eine Kanzlei, das machen wir auch bei uns in der Kanzlei, bei DNK. Für uns natürlich sind das Betriebsausgaben, dafür arbeiten wir aber auch. Wenn die anderen das vom versteuerten Nettoeinkommen zahlen müssen, ist das ein Batzen, der dann wieder weggeht, den du woanders gut benutzen könntest. Von daher der Aufruf, schickt eure Rechtsanwälte und Rechtsanwälte oder auch die Referendare da gerne hin und schaut, dass ihr die weiterbilden könnt.
Finde ich eine super Idee, super Impuls. Ich hoffe, das haben ganz viele gehört. Ich kann da aus meiner Perspektive noch dazu beitragen, wäre das nicht so günstig gewesen, hätte ich mir das zum Berufseinstieg nicht leisten können. Ich weiß nicht mehr genau, wie viel es damals war. Ich glaube auch so um die, das war auch nicht viel günstiger, also ich glaube um die, oder teurer, um die 100 Euro irgendwie sowas. Ich weiß es nicht mehr genau, ist schon lange her. Es war aber gut investiert und ich habe tatsächlich eine Weile drüber nachgedacht, ob ich mir das jetzt erlauben kann oder eben nicht. Ich fand aber, es muss sein, weil ich ein bisschen Unterstützung und Vorbereitung einfach brauche für den Beruf. Ich habe es nicht bereut. Max, du engagierst dich ja nicht nur im Forum, da kommen wir gleich nochmal drauf zurück, sondern auch vor Ort in deiner Kanzlei. Du engagierst dich für Nachwuchs. Du bildest nämlich aus. Und zwar nicht nur Referendare, sondern auch Rechtsanwaltsfachangestellte. Richtig? Seit wann machst du das?
Unser neues Projekt seit Oktober letzten Jahres. Wir haben ja schon jahrelang bei uns Praktikanten und Praktikanten von der FOS, also Fachoberschule. Im Endeffekt, wer das nicht weiß, gibt's ja glaube ich nicht in jedem Bundesland, so ein bisschen der zweite Bildungsweg, um eben ein Fachabi zu machen, um da zu studieren oder noch ein Jahr drauf, um das reguläre Abi zu machen und dann auch studieren zu können. Das heißt, das ist auch so, das habe ich dadurch gelernt, nur weil ich jetzt irgendwie zum Beispiel die Hauptschule nicht geschafft habe oder sonstiges. Ich habe immer noch Chancen, wenn ich das möchte, hocke ich mich hin und mache das und kann es machen. Das finde ich das Schöne, was man in Deutschland hat. Egal, was du hast immer eine Chance und kannst das weitermachen. Das finde ich richtig toll. Und darüber kam Asra bei uns, die hat bei der FOS ihr Praktikum gemacht, ihr Berufspraktikum und hat dann gesagt, irgendwie Mathe ist irgendwie nicht so meins. Sie fand die Kanzlei aber richtig cool, einfach wie das alles war. Und Rechtsanwaltsfachangestellte ist eigentlich ein cooler Job. Und hat mich dann angerufen und gesagt, du Max, ich habe mir das mal angeguckt. Könnte ich das bei euch machen? Und ich war am Anfang so, keine Ahnung, was muss ich denn tun? Das war so der Punkt dahinter. Das war noch vor allem in den Sommerferien, so September rum. Also wo zum Beispiel die Schule hervorragend erreichbar ist, die Rechtsanwaltskammer hervorragend erreichbar ist, weil ja keiner im Sommerurlaub ist. Also von niemandem eine Rückmeldung bekommen. Zum Glück gibt es ja diesen Ausbildungsvertrag, so ein Formular bei der Rechtsanwaltskammer München, da war ich sehr happy drüber. Gib deine Daten ein, da schmeißt dir das Ding automatisch raus, finde ich super. Sonst hätte ich mir überlegen müssen, wie wir das Ding machen. Und haben das dann uns überlegt, dass man sagt, komm, lass einfach mal ausprobieren. Wir füllen das Zeug aus, schicken es an die Schule, schicken es an die Rechtsanwaltskammer und dann machen wir das einfach und schauen, weil wir haben bei uns in der Kanzlei zum Beispiel kein Sekretariat, weil haben wir, als wir das 2021 übernommen haben, war auch schon vorher, dass wir niemanden hatten, weil die vorherige schwanger war und haben wir dann nicht ersetzt und wir haben auch keinen gehabt, weil wir gesagt haben, also ich brauche das nicht. Was soll die Dame oder der Herr denn tun? Das Knöpfchen von der Kaffeemaschine kann ich selber drücken. Also das kriege ich hin. Und irgendjemanden zwangsbeschäftigen ist irgendwie nicht so unser Ding. Aber was wir merken, umso größer wir werden, wir brauchen halt da auch Unterstützung. Und wir sind jetzt seit Oktober, genau, wir sind jetzt 3,5 Monate knapp. Ich bin richtig positiv überrascht, was sie schon alles macht. Also das muss ich echt sagen. Sie ist ja jetzt Anfang 20 und hatte mit Jura nichts am Hut. Das Einzige, was sie gemacht hat mit Steuerstrafrecht, ist halt bei uns während ihres halbjährigen Praktikums. Aber was die jetzt schon für Sachen übernimmt und auch uns so eine tatsächliche Unterstützung ist, dass die, das ist ja immer so ein Punkt, was ich den Leuten immer versuche mitzugeben, selbstständig mitdenken. Wenn ich etwas sehe, mache ich es. Also Aufgaben sehen und nicht einfach, ja, ich, keine Ahnung, ich habe nichts zu tun, sondern ich gucke halt, was ich machen kann. Und das letzte Projekt, was sie jetzt hatte, war, dass sie uns jeden Tag, setzt sich erstmal hin eine halbe Stunde und macht so eine Presseauswertung zum Thema Steuerstrafrecht und Steuerrecht für uns, für die Kanzlei, dass er einfach mal guckt, was ist dann aktuell gerade so drin, dass wir Anwältinnen und Anwälte da eben einfach drin sind und gucken können, was denn heute so Sache. Zum Thema hatte ich ja auch vor 2 Wochen auf LinkedIn so dieses Thema Umsatzsteuererhöhung für Gastronomie, hatte ich ja auch kommentiert. Das war so ein bisschen die Initialzündung dazu, dass ich da vielleicht diese steuerlichen Themen auch mal kommentiere oder auch der Masse näher bringe, die sagt, wie du es vorhin gesagt hast, Steuerrecht, ich habe keinen blassen Schimmer. Wenn ich Steuer höre, denke ich an meine Einkommensteuererklärung und gehe wieder schlafen. Dass man sowas eben da weiterbringt, das war die Initialzündung dazu und es funktioniert super, dass sie uns da einfach die Arbeit abnimmt. Wenn ich nicht in der Kanzlei bin, telefonieren wir, ist gemacht. Also ich bin mega happy, dass das Projekt jetzt schon so gut funktioniert und war halt wieder so ein bisschen, wir machen mal Sprung ins kalte Wasser, wir probieren es aus und gehen einfach den Weg und dann halt irgendwie auch auf Augenhöhe und gegenseitiger Wertschätzung, das finde ich extrem super, wie das läuft und muss sagen, wir sind da alle echt sehr happy in der Kanzlei drüber.
Guck mal, und so schnell kommst du von, brauchen wir nicht, glaube ich, zu, wir können nicht mehr ohne. Weil eine gute Rechtsanwaltsfachangestellte oder ein guter Rechtsanwaltsfachangestellter, der kann ja eine unglaubliche Unterstützung sein, wenn man eben nicht der Auffassung ist, ach, naja gut, das ist ja nur telefonieren oder pipapo, sondern da wird ja echte juristische Arbeit zum Teil geleistet und finde ich von unschätzbarem Wert, kann eine tolle Unterstützung und Entlastung sein und ich kenne viele Kolleginnen und Kollegen, die sagen, ich wäre ohne meine Refas komplett aufgeschmissen. Und wie man sieht, wenn man denkt, ach, Habe ich noch nicht gemacht, ich weiß gar nicht, wie es geht. Einfach mal machen. Also der Erfolg gibt dir ja recht. Das bringt mich zur nächsten Frage, Max. In dem Fall wissen wir jetzt, wie du an deine Auszubildende kamst. Ihr habt aber ja auch immer wieder Praktikanten, Referendarinnen, Referendare. Wie kommst du an die ran? Man hört doch überall von den Kolleginnen und Kollegen, dass das momentan Ding der Unmöglichkeit ist.
Bei uns irgendwie nicht. Fragt mich auch jeder immer, wie macht ihr das? Der letzte Referendar war bei uns aus Freiburg, war der liebe Lukas, der hier 2 Monate nach München gezogen ist, um bei mir Referendariat zu machen. Wie kam der drüber? Über einen Kollegen. Der hat gesagt, er wird gerne steuerstrafrecht reingucken, er geht in eine Großkanzlei. Dann hat er mit dem befreundeten Anwalt gesprochen, der hat gesagt, na, ich weiß nicht, ob du da steuerstrafrecht kannst, geh mal zu Max nach München, der bringt dir das bei, hier ist die Kontaktdaten. Und dann sagt er, ja, ich würde gerne da und da, ich weiß nicht genau, sage ich, ja, sag mir einen Zeitraum, komm einfach vorbei, wir haben Platz, kriegen wir alles hin. Lukas kam und ist gegangen. Das war so gefühlt das, was ich mitbekommen habe. Also die 2 Monate vergingen einfach so rasend schnell. Der war 3-4 Mal die Woche da. Da habe ich ihm auch gesagt, du maximal 3 bis 4 Tage die Woche, weil du warst noch nie in München, vielleicht möchtest du auch hier irgendwas mitkriegen. Schau doch, dass du das irgendwie, also bin ich mal ein Freund davon, beides zu verknüpfen, privat und beruflich. Mach das 3-4 Tage und dann hast du 3 oder 4 Tage auch noch wieder frei und kannst dir zum Beispiel die Stadt anschauen. Und dann hat er auch gesagt, ja, finde er toll. Und dann sage ich, ja, hier, wir würden dir auch noch was zahlen dafür. Sagt er, ich würde auch einfach so für dich arbeiten, irgendwie 40 Stunden, dafür brauche ich kein Ding. Sag ich, gut, und wie zahlst du hier die Miete und so weiter? Ist einfach nur eine Sache der Wertschätzung, dass man da sich gegenseitig unterstützt. Deswegen bekommen die auch bei uns alle Geld, weil die machen ja auch was. Und so ist eigentlich, das würde ich sagen, viel über Netzwerk. Wir haben auch Bewerbungen, Initiativbewerbungen von Rechtsanwälten. Da war zum Beispiel von einem, der hat gesagt, ja, ich wohne nicht in München, ich würde gerne remote arbeiten. Ich kenne dich ja schon, ich verfolge es über Instagram, was du da machst. Finde ich cool. Geht das? Also da haben wir öfter einfach Initiativbewerbungen. Ich glaube, vielleicht auch durch die Präsenz, aber auch durch den Umgang, was zum Beispiel andere auch berichten. Ob jetzt von unseren Studentinnen oder eben auch von Asra, unserer Auszubildenden. Da ist halt das, was du nach außen auch sendest und wie die auch drüber sprechen. Da kommt halt viel rum und da ist man natürlich dann auch im Gespräch, weil jeder oder der Lukas ist dann gegangen, letztes Jahr war der da und ist dieses Jahr fertig und war noch am letzten Tag in meinem Büro gestanden und sagte, Max, was sind eigentlich bei euch die Einstellungsvoraussetzungen? Freut mich natürlich, dass er sagt, ich fand es ja so toll, würde ich gerne weitermachen. Und das ist sowas, ich glaube, so wie man in den Wald hineinschreit, so hallt es halt auch zurück. Und so gehen wir mit den Personen halt insgesamt in der ganzen Kanzlei miteinander um. Und sowas spricht sich dann auch rum. Und zum Beispiel unsere ehemalige Sekretärin, die bei uns vor ein paar Jahren war, ihre Tochter wollte auch ein Praktikum machen und hat sie mich halt angerufen und sagt sie, meine Tochter traut sich nicht, dich anzurufen. Ich frag dich mal nach, sag ich, dann gib mir doch einfach mal deine Tochter kurz. Dann sagt sie, hallo Herr Krämer, sag ich, kann's gerne Max zu mir sagen, das ist eine Sache, wenn du machen möchtest, dann mach das gerne. Ja, aber nicht nur, weil meine Mama bei euch gearbeitet hat, sag ich, ist mir egal, ob sie da gearbeitet hat oder nicht. Wenn jemand fragt und wir die Möglichkeit haben, dann geben wir den Personen eine Chance, Punkt, fertig, aus. Und so gehen wir halt an die ganzen Sachen ran. Und ich glaube, ich bin überzeugt davon, dass das auch bisher so gut, extrem gut funktioniert und auch überzeugt.
Das heißt, ihr kommt überhaupt nie in die Verlegenheit, dass ihr groß suchen müsst nach Referendaren oder nach Praktikanten, sondern man kommt auf euch zu. Finde ich sensationell. Mich würde interessieren, glaubst du, das liegt auch an dem Rechtsgebiet oder du hast es eben selbst schon angesprochen, an euren Social-Media-Aktivitäten? Also bist ja gerade du extrem aktiv, wie ich finde, super, super sympathisch, mega locker. Ich verfolge ja auch immer, was du so veröffentlichst. Und ich habe so gefeiert, im letzten Jahr hast du um Weihnachten rum eine steuerrechtliche Analyse der Aktivitäten von Christkind und Weihnachtsmann gepostet. Habe ich wirklich super, super gefeiert. Dein Weihnachtshoodie übrigens auch. Glaubst du, dass das eine tragende Rolle spielt, die vielleicht noch wichtiger ist als das Rechtsgebiet? Also wie du im Außen wahrgenommen wirst, dass es so locker ist, eben nicht so das, was man klassischerweise vielleicht, wenn man sich nicht damit befasst, von einem Anwalt erwartet?
Womit fange ich an? nicht mit fremden Federn schmücken. Christkind und Weihnachtsmann war sogar Maltes Idee. Weil wir haben letztes Jahr für den Steuerberaterverband, für den LSWB angefangen, so eine DNK-Weihnachtsgeschichte zu machen. Gab es letztes Jahr schon. Und dann habe ich dieses Jahr gesagt, komm, wir machen wieder eine. Malte, du hast letztes Jahr so cool gemacht. Letztes Jahr hat Malte es nämlich in Reimform gemacht. Also 2023 gab es ein steuerrechtliches Reimgedicht. Und dann sagte dieses Jahr, komm, lass uns irgendwas Cooles machen. Ich habe eine Idee und der hat wirklich Bock drauf. Und nachdem er ja noch, jetzt teaser ich es direkt an, wobei die Folge rauskommt, haben wir es ja schon, dass Malte Anfang 24 gesagt hat, er startet auch, weil ich gesagt habe, hey, mach doch ein bisschen mit, sagt er, finde er cool, er macht das. Wir sitzen aktuell noch an seinem ersten Text, was er da macht. Und das sind halt solche Sachen, dass man das Steuerrechtliche den Leuten einfach weitergibt. Wir sagen, hey, das ist ja gar nicht so ekelhaft, wie alle immer sagen. Das kann ja sogar Spaß machen. Ich glaube, das ist eine Mischung. Wenn jemand sagt, irgendwie Steuerstrafe, ich mache ich überhaupt nicht, dann kann ich noch so toll irgendwie mich darstellen, dann wird er sagen, nee, ist nicht. Es muss aber beides passen. Und wir zum Beispiel suchen auch nicht irgendwie die Person, also wir sind gerade auch wieder in Gesprächen, weil wir gerne noch uns erweitern würden. Bisher sind wir noch 4 Männer als Rechtsanwälte. Ich hätte gerne Frau, dass wir einfach da uns besser aufstellen und auch einfach die andere Meinungen, also verschiedene Meinungen besser einfach hinkriegen bei unseren Fällen. Sind wir gerade drin. Es interessiert mich noch nicht, was die Leute für ein Examenszeugnis haben oder sonst was. Ich vertrete die Meinung, was viele auch vertreten und was immer mehr kommt, so dieses amerikanische Prinzip, es kommt auf die Person an, die Person muss passen. Und zwar diese intrinsische Motivation, wofür gehe ich die Extrameile? Wofür sage ich meine Abendveranstaltung ab und bleibe in der Kanzlei, um da noch was zu machen? Das ist wichtig. Warum macht das jemand? Oder warum steht jemand auf? Und das ist wichtiger, weil fachlich kann ich den Leuten alles beibringen. Ich kann jedem Steuerrecht beibringen. Das ist überhaupt nicht das Problem. Aber jemand zum Beispiel die Motivation zu geben oder sagt, dass er sagt, hey, ich gehe Sonntagabend schlafen, sag geil, morgen gehe ich wieder in die Kanzlei rein. Ich freue mich zum Beispiel jeden Tag, wenn ich in die Kanzlei reingehe, weil einfach so eine gute Stimmung und alles da ist. Das ist so viel mehr wert als das Fachliche. Deswegen glaube ich, dass diese Außendarstellung auch was jeder von uns macht. Viele meiner Texte auf LinkedIn schreibe ich zum Beispiel unseren Angestellten, sage ich hier, ich möchte ein Thema machen, paar Sätze von dir und dann wird daraus ein LinkedIn-Post, wo ich sage, das sagen die anderen, das ist nicht von mir. Und da macht halt auch jeder mit, das finde ich toll. Mittlerweile haben wir auch zum Beispiel, was hat unsere Studentin mit unserer Auszubildenden zusammen gesagt, wir versuchen einmal die Woche so ein Team-Mittagessen zu machen. Jeder durfte 3 Restaurants reinschmeißen, wird dann gezogen, wo wir hingehen und dann zahlt das die Kanzlei. Wir gehen da gemeinsam, um eben diese Teambuilding-Maßnahme zu haben. Und das merkt man einfach, dass das gut funktioniert. Und auch mit den Weihnachtshoodies. Ich mag Hoodies ja sowieso. Und dann haben wir gesagt, machen wir uns Kanzlei-Hoodies. Für jeden so ein Weihnachtshoodie, unser DNK-Logo genommen. Und dann hat Nalini, unsere Studentin, auf dem iPad, die mega begabt dabei ist, ich bin da immer wieder fasziniert, wenn die sagt, kannst du mal kurz, ja hier, tak, 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 tak. Und ich so, langsam, was hast du gerade getan? Ich möchte es verstehen. Auch wenn ich jetzt noch keine irgendwie, was weiß ich, wie alt bin, ist das für mich einfach ein anderes Level. Finde ich richtig gut. Hat da einfach auf dem iPad einfach eine Weihnachtsmütze drauf gemalt, also selber gemacht. Sagt sie, okay, sie schaut Druckerei, weil sie bei sich im API haben die das da und da bestellt und deswegen wird sie es mal, sag ich, mach. Mach das. Und dann hat jeder sein Weihnachtshoodie gehabt bei unserer Weihnachtsfeier, wo Malte leider nicht konnte, weil er krank daheim lag. Also irgendeinen trifft's immer. Jeder hat ein Weihnachtshoodie an, haben wir noch ein schönes Bild dann gemacht. Also ich fand das toll. Und werden wir jetzt auch noch die nächsten Hoodies machen ohne Weihnachtshütchen. Sondern nur mit DNK-Logo und Hoodie. Ich finde das einfach schön und der wird auch so getragen. Und das finde ich da spannend. Und wo du es angesprochen hast mit Christkind Weihnachtsmann, es gibt so diese schönen Sachen. Ich liebe das ja zum Beispiel Tannenbäume, Umsatzsteuersätze. Oder ich habe da auch letztes Jahr so, Ostern kommt bald wieder, dann werde ich es wieder aufnehmen. Welche Umsatzsteuer gilt denn beim Ostereierkauf? Finde ich einfach mega, dass man sieht, hey, super, herzlichen Glückwunsch, 7 Umsatzsteuersätze. Finde ich mega spannend und das ist etwas, was man Leuten, glaube ich, näher bringen kann damit und wo die Leute auch Spaß haben, das zu lesen und Bock haben, okay, finde ich cool. Und ich weiß, mein Ostereier-Post von letzten Jahr oder vorletzten Jahr war einer, der am meisten angeschaut wurde und auch geteilt wurde, weil die Leute das einfach, ihr fand das einfach cool. Und das ist sowas, was ich halt dann auch versuche. Abseits von dem extremen, ernsten Steuerstrafrecht, ganz, ganz böses.
Unbedingt, unbedingt. Und ich bin da ja bei weitem nichts Besonderes. Ich glaube, man denkt ja immer so, ja, mir gefällt es, allen anderen vielleicht nicht. Nein, ich fand es super unterhaltsam und das war wirklich eine der wenigen Steuerposts, die ich auch komplett bis zum Ende gelesen habe, weil ich es mega lustig fand. Hab's auch weitergeteilt und den Hoodie fand ich auch richtig gut. Jetzt sagst du bei euch im Büro, der Hoodie, der neue, wird auch getragen. Hand aufs Herz. Wie oft trägst du im Büro einen Hoodie?
Ein bis zweimal die Woche. Also wir haben, wir haben bei uns so ein bisschen das Thema, zieh das an, was du möchtest. Das ist für mich eben Ausdruck der eigenen Persönlichkeit. Ich möchte niemanden verbiegen, irgendwo reinstecken. Das beste Thema hatten wir mit unserem einen Angestellten, mit Lars einmal, der halt kein Business-Outfit, würde ich jetzt mal nennen. Also klassisch irgendwie Anzug, Hose und Hemd. Also das ist für uns Business-Outfit. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal irgendwie eine Krawatte oder einen Sakko in einer Mandantenbesprechung getragen habe. Kommt bei uns eigentlich so gut wie nicht mehr vor. Ich gehe da teilweise auch im Pulli rein. Und dann sagt er, oh, wir haben eine Mandantenbesprechung, dann muss ich mal nach Hause und mich umziehen. Sag ich, warum? Wenn die dich nach dem Aussehen beurteilen und sagen, du bist der falsche Anwalt dafür, dann sind sie bei uns hier falsch, weil das ist nicht das Mindset, was wir hier vertreten. Sondern bei uns kann jeder kommen, der es möchte. Und das ist so der Punkt. Deswegen, im Hoodie würde ich mich jetzt vielleicht nicht reinsetzen oder vielleicht bei so längeren Mandanten schon, aber so eine gewisse Wertschätzung. Ich ziehe halt dann meistens mein Hemd an. Ich liebe Manschettenknöpfe über alles und das war schon immer. Deswegen habe ich auch nur Manschetten, also Hemden mit Manschettenknöpfen. Aber sonst mega entspannt und das kann jeder machen, wie er das möchte. Wenn jemand, blöd gesagt, im Smoking da sitzen möchte, kann er das gerne machen. Wir werden da nichts vorschreiben, haben das auch noch nie. Sondern die Person, dass sie sich einfach ausleben. Und das ist, glaube ich, vielleicht auch so ein Punkt mit, dass jeder das gerne anzieht, was er möchte. Es muss vielleicht passen. Also blöd gesagt, bestes Beispiel Frau, bauchfrei, großer Ausschnitt, Minirock ist vielleicht das Falsche in der Kanzlei. Oder als Mann irgendwie zerrissenes T-Shirt, zerrissene Hose. Weiß ich nicht, ob das ganz passt. Aber so ein Grundding, mach, was du möchtest. Also und das fördert, glaube ich, das eigene Wohlbefinden sehr.
Das glaube ich auch. Und das ist auch was mir bei euch wahnsinnig gut gefällt. Und ich sehe das genau wie du. Ich glaube, wenn man da sitzt und fühlt sich verkleidet, strahlt man das auch aus. Und dann bist du nicht so souverän und authentisch, wie wenn du dich eben wohlfühlst. Finde ich ein super Punkt. Und ich bin auch immer der Meinung, die Kleidung ist ja nicht das, was dir Kompetenz verleiht. Ja, sondern Kleidung hat einen Subtext und ich glaube, dass wenn wir uns wohlfühlen, wir auch immer stärker rüberkommen. Finde ich super, super gut. Jetzt muss ich natürlich noch wissen, hast du eigentlich einen Lieblingshoodie, Max?
Ja, einen dunkelblauen von Napapiri. Das ist so diese norwegische Marke, wo so einfach die Norwegen-Flagge vorne drauf ist. Und so, bist du Norweger? Sonst sage ich, nee, ist einfach mein Lieblingshoodie. Ich mag den einfach. Den habe ich mir vor Jahren gekauft und den liebe ich über alles. Und ich habe sogar mal nachgeguckt, was Napapiri heißt. So ein bisschen Wissen, nördlicher Polarkreis.
Also, wusste ich jetzt auch nicht.
Ich auch nicht.
Ich glaube ehrlich gesagt, dass ich dich in dem Hoodie sogar schon mal gesehen habe. Hat er so dicke Kordeln?
Ja.
Irgendwie so, ja. Mein Lieblingshoodie ist einer von, klar, Band-Hoodie von Heaven Shall Burn. Da ist im Kragen ein hochziehbarer, nennen wir es mal liebevoll, Mundschutz gleich mit dran. Hat sich in Corona-Zeiten als sehr praktisch erwiesen, auch wenn das, glaube ich, nicht die ursprüngliche Intention war. Egal, back to topic. Max, du hast uns schon ganz viel verraten, was ihr bei euch so ein bisschen in der Kanzlei anders macht und was man sich vielleicht so als Impuls mitnehmen kann für die eigene Kanzlei. Denn ihr habt absolut keine Personalprobleme und das ist heutzutage ja wirklich eine Seltenheit. Was tust du sonst noch innerhalb des Teams? Einiges hast du ja schon verraten, aber was tust du sonst noch für gute Kommunikation?
Ich würde sagen, das Größte, was man machen kann, ist Zeit nehmen. Das war unsere Studentin, die letztes Jahr ihr JAPO-Praktikum gemacht hat, weil wir immer so ein bisschen so Bewertungsbögen auch haben bei uns, die ich natürlich auch selber, also dass sie die für mich auch machen. Und da stand drin, oder sie hat, es war ganz schön, weil am letzten Tag war ich nicht da. Sie hat mir einen Gesetzbuch auf den Tisch gelegt und einen Zettel drauf geklebt. Da auch liebe Grüße an die Maya, danke dafür nochmal. Und hat drauf geschrieben, ja, ich weiß, du bist digital unterwegs, aber manchmal hilft ein Blick ins tatsächlich Gesetzbuch auch zum Blättern. viel Spaß damit. Fand ich cool, liegt immer noch auf dem Schreibtisch. Ich habe mir seit Jahren kein Gesetzbuch mehr gekauft, aber das ist das, was sie hat. Das benutze ich auch immer wieder. Und sie hat reingeschrieben, auch wenn du viel zu tun hast, viel unterwegs bist, sie fand es schön, dass ich mir die Zeit einfach da genommen habe, wenn sie mal Fragen hatte. Und ich glaube, das ist das Wichtigste und Wertschätzende, was du kannst, weiß ich ja selber, unterwegs sein und alles ist immer wichtig, klar. Also der Tag hat leider nur 24 Stunden. Für mich hätte er auch mehr haben können oder sollte er mehr haben. Dass mich da einfach mal hinsetzt, eine halbe Stunde sag, wie geht's denn? Hast du gerade, was machst du denn gerade? Wo ist denn gerade ein Problem? Kann ich dir irgendwie weiterhelfen? Soll ich dir was erklären? Und das ist egal, welche Position ich habe. Ob ich zum Beispiel bei irgendwelchen Praktikanten ein Jahr Anwalt bin, ob ich da Partner bin seit 50 Jahren, ist völlig egal. Und das ist, glaube ich, sowas, was auch bindet und was die Person auch mitnimmt. Das ist immer dieses Gefühl, was man da mitnimmt. Du kannst es ja oft nicht beschreiben, so sagen, finde ich cool oder ich fühle mich irgendwie unwohl. Und dieses mit, ich fühle mich einfach gut, das sind ja mehrere Faktoren, aber damit kann man das eben beitragen. Das heißt, das wäre so insbesondere, nehmt euch Zeit und nicht nur, wenn die sich irgendwie bewerben im Vorstellungsgespräch, dass mich eine Stunde hinsetzt und dann sieht man die nie wieder. So Open-Door-Policy. Sondern dass da auch wirklich die Zeit vor allem von Führungskräften ist, dass man da für die Angestellten sich da die Zeit nimmt und sich da wirklich auch hinsetzt. Und zwar nicht nur währenddessen irgendwas anderes macht, was mir auch schwerfällt, weil in meinem Kopf sind ja immer viele andere Sachen, sondern sich aktiv darauf konzentriert, dass man die Sachen eben macht und die Person dahinter wertschätzt. Das finde ich total spannend, das können ja manche, das fällt mir manchmal ein bisschen schwer, so dieses familiäre auch mal abfragen und sich dann auch merken, das finde ich wahnsinnig cool, ist ja genauso wie beim Arzt, das Erste, was der Arzt immer sagt, und wie läuft's in Ihrer Kanzlei, was macht die Familie und was macht das Kind, weil sich's aufschreibt. Super, das ist genau das Thema, das finden auch die Mandanten toll, das hat ein Versicherungsmakler mir mal erzählt, der hat für jeden Mandanten oder für jeden Kunden, wie das bei denen auch immer heißt, eine eigene Tasse mit seinem Namen drauf, die er in seinem Schrank hat im Besprechungszimmer. Und wenn dieser Kunde kommt, holt er seine Tasse raus mit seinem Namen, stellt sie ihm hin. Das ist halt einfach so eine Wertschätzung. Da sieht er, okay, schau mal, er hat eine ganze Wand voll mit diesen Tassen, mit diesen Namen. Und das sind einfach so, glaube ich, Kleinigkeiten, die extrem gut ankommen. Und das kann man ja auch innerhalb der Kanzlei machen. Und uns ist es einfach wichtig, wir haben zum Beispiel das Thema Homeoffice, ist bei uns überhaupt kein Thema, weil das gibt's eigentlich faktisch nicht. Das gibt's jetzt, weil Malte Papa geworden ist. Also erstes Kanzleibaby, was wir haben im letzten Jahr, finde ich auch mega cool. Da war auch das, Malte sagt, er kam zu mir rein, ja Max, ich muss dir noch was sagen, sag ich, du bist Papa, oder? Sagt er, woher wusstest du das? Sag ich, keine Ahnung, habe ich im Gefühl gehabt. Und da war so, okay, wie kriegen wir das denn? Ich so, mega cool, lass uns überlegen, wie wir das gemeinsam hinkriegen. Und das ist so die Herangehensweise, wie wir was machen und nicht so, oh, Frau, schwanger, wie kriege ich die denn raus? Sondern super, wie kriegen wir das hin? Und wie können wir uns da gegenseitig unterstützen? Er macht jetzt 3 Tage Homeoffice, 2 Tage ist in der Kanzlei, dass er eben seine Frau da auch entlasten kann, dass sie sich da gegenseitig da abwechseln. Finde ich total toll. Und das sind genau solche Sachen, glaube ich, wie man da rangeht. Das ist so dieses Mindset. Und das betrifft eben viele Bereiche bei uns. Während Corona, noch vielleicht ein Beispiel, haben wir so ein bisschen ein Stöckchen gezogen, wer ins Homeoffice muss. Weil jeder hat gesagt, ja, ich bleibe in der Kanzlei. Da war so, schön, die Hälfte muss trotzdem gehen. Ja, ich nicht. Ja, ich auch nicht. Da war so, Leute, es funktioniert nicht. Staatliche Bestimmungen, ihr müsst hier. Und da hat man schon gemerkt, jeder möchte einfach da sein. Und auch wenn das längere Anfahrtsweg hat, damals eine Angestellte kam aus Landshut. Die ist jeden Tag aus Landshut reingefahren, sagt, möchte sie aber machen, weil sie find's schön. Und das ist, finde ich toll. Und das möchte ich auch so weitergeben und weiter bewahren, wie ich es kennengelernt habe, auch als ich noch Angestellter war und jetzt daraus halt einfach gelernt habe und sage, okay, wenn ich jetzt leitend tätig bin, mache ich das genauso und verbessere das Ganze noch.
Finde ich phänomenal. Und das ist ja ein unfassbar schönes Kompliment, dass keiner ins Homeoffice will. Finde ich, gefällt mir sehr gut. Und vor allem, du hast gerade eben so schön gesagt, unser erstes Kanzlei-Baby, das sagt ja schon ganz viel darüber aus, wie ihr miteinander umgeht. Habe ich in der Form auch noch nicht gehört. Fand ich richtig, richtig gut. Für alle, die das jetzt super, super spannend finden und bei dir mal reinschnuppern wollen, ich mache das jetzt einfach. Wir haben ja eben schon gehört, ihr könnt Max einfach mal anschreiben. Ich habe ganz viel zu Max in den Shownotes verlinkt. Da sind die Kontakte drin. Da wirst du jetzt leider demnächst wahrscheinlich völlig überrollt mit Anfragen, Max. So ist das, kann ich jetzt nicht ändern. Was mich noch interessiert, ganz konkret, wenn ich jetzt Bock habe, eine Referendarstation bei dir zu absolvieren. Wie bindest du mich genau ein? Was genau lerne ich bei dir? Was darf ich machen? Und darf ich auch bei dir anfragen, wenn ich wirklich, du hast das vorhin schon so ein bisschen angedeutet, aber vielleicht nochmal so ganz klar, wenn ich wirklich keine Ahnung habe von Steuer- und Steuerstrafrecht, ist trotzdem sinnvoll, bei dir eine Referendarstation zu machen?
Auf jeden Fall. Also du hast es völlig richtig gesagt, wenn da wer Interesse hat, einfach anschreiben. Entweder Nachricht auf LinkedIn, Instagram, meine Handynummer ist da genauso, meine Kanzlei-Handynummer dabei. Einfach schreiben und dann kriegt man das hin. Das ist so die Herangehensweise bei uns. Und was macht man? Im Endeffekt würde ich mal sagen, man schnuppert einfach bei allem rein. Also bei mir ist es wichtig, ich würde sagen, so zwei Punkte. Einmal Thema Persönlichkeit, einmal Thema fachliche Kompetenz. Persönlich bringe ich da, versuche ich da jeden mit weiterzubringen, dass man, weil es für mich auch so ein Teil der Ausbildung, dass ich meine Persönlichkeit natürlich da auch schärfe oder auch da besser werden, da auch was dazulerne, auch Thema Soft Skills und fachlich natürlich auch. Mein AG-Leiter, als ich damals im Referendariat war, der hat gesagt, finden Sie heraus, was Sie nicht machen wollen. Ganz wichtig. Und das ist, glaube ich, so ein Thema. Ich habe da so einen Lieblingssatz, was man da halt irgendwie mitmacht. Finde raus, was du nicht kannst und lass es. Das ist, glaube ich, genau der Punkt. Man sagte immer, gut, man muss, wenn man Schwächen hat, muss man die ausbügeln und da besser werden. Vertrete ich eine völlig andere Auffassung, sondern schau, wo du gut drin bist und mach mehr davon. Das ist, da gibt's auch so eine Geschichte mit einer, die in der Schule ist, in Mathe total grottig, irgendwie so gerade 4, fällt wahrscheinlich durch, kommt auf eine 5. Sport hat's aber eine 1. So, was könnte der Vater machen? Besorg ihr einen Sportlehrer, dass sie noch besser wird in Sport. Weil das ist das, was sie kann und was sie besser machen kann. Und das ist für mich auch wieder so eine Mindset-Sache, wie man da eben an Probleme rangehen kann. Und deswegen ist es auch so wichtig, dass man da vielfältige Persönlichkeiten auch in der Kanzlei bindet. Malte und ich sind zum Beispiel komplett unterschiedlich. Ich bin der, Mund manchmal schneller als Gehirn, haut mal was raus, denkt sich danach, ja, war scheiße. Wird bei ihm nie vorkommen. Wenn ich dafür einen Schriftsatz mit 120% möchte, ja, dann gehe ich zu ihm, weil das Zeug geil ist, was er macht. Und da ist halt jeder einfach anders und dass man das eben auch erkennt und auch gegenseitig wertschätzt und die Stärken ausspielt. Nicht die Schwächen besser macht, spielt auch die Stärken aus. Und das versuche ich bei den Referendaren und Referendaren jetzt, wenn wir dabei bleiben, natürlich auch zu machen, je nachdem, wo die halt gut sind. Der eine macht super gute Schriftsätze, die andere zum Beispiel ist im Mandantengespräch total toll. Und das kriegen die bei uns vom Tag 1 mit. Das heißt, Mandantenbesprechung, sitzen die mit daneben und reden da auch mit. Also wenn ich sage, wenn die einfach nur daneben sitzen, einfach nur Schnabel zu, kleines Mäuschen daneben, sage ich, kannst du gerne machen. Ist bei uns in der Kanzlei meistens nach 3 Stunden irgendwie vorbei und die sind irgendwie integriert und machen ihr Ding. Das finde ich immer ganz spannend, weil das schon einfach mehrfach berichtet wurde. Immer bei Gericht sind, machen die mit. Die kriegen von mir teilweise Strafakten, hier so eine steuerstrafrechtliche Sache. Sag ich, schau dir die Akte an, machen Aktenvermerken, guck mal rein und dann sprechen wir drüber. Das ist nämlich das, was du später als Anwältin oder als Anwalt auch machst. Und dürfen die einfach reinspannen, was es alles ist. Oder Beispiel, wir haben das bei uns so einfach so die Verantwortlichkeiten im Team verteilt. Die einen sind zum Beispiel, die wollten unbedingt so eine Candybar bei uns in der Kanzlei haben. Also habe ich gesagt, ja, dann macht halt, dann kauft die Sachen. Das heißt, wenn ihr da seid, ja, ihr werdet zunehmen. Ich versuche mich da irgendwie, ist am Besprechungsraum am anderen Ende der Kanzlei, mein Büro ist ganz hinten, ich finde da super, weil der Weg weiter ist, das hilft und du verbrennst vielleicht 1 Kilokalorien oder so, wenn du läufst und dass jeder sowas macht, weil, da sage ich auch immer, wenn du selbstständig bist, ratet mal, wer die Kanzlei putzt und wer zum Beispiel Klopapier einkauft. Herzlichen Glückwunsch, da seid ihr selber, weil ihr für alles verantwortlich seid und dass man das einfach versteht, wie sowas auch unternehmerisch läuft und wie man das aufbaut, macht einfach jeder alles. Und das Schönste ist, ich habe es ja durchgemacht. Ich habe als Student angefangen, das heißt, ich habe jede Stufe einmal durchgemacht. Von daher kann ich darüber auch sprechen, ich habe das übrigens vor ein paar Jahren auch so gemacht. Das heißt, wenn jemand bei uns kommen möchte, einfach anschreiben, kriegen wir bestimmt hin mit dem Termin. Zu viele auf einmal finde ich dann schade, weil dann wäre so 2 Tage Homeoffice, 1 Tag Kanzlei, finde ich schwierig, weil ich möchte euch ja was mitgeben. Das ist das, was ich machen möchte, dass ihr danach sagt, war eine geile Zeit, ich habe was gelernt. Wenn jemand kein Steuerrecht oder Steuerstrafrecht kann, dann kriegt ihr das halt hin. Dann lernt ihr das halt währenddessen und könnt euch dann überlegen, finde ich Steuerrecht, Steuerstrafrecht cool oder ist es so ein Ding, sage ich, ja, schön, dass ich es 2 Monate oder ein halbes Jahr gemacht habe, damit war es das auch. Ich würde gern was anderes machen. Super für euren weiteren Berufsweg, weil dann habt ihr nämlich eine Entscheidung getroffen und könnt euch selber weiterbilden und einen Haken dahinter machen, weil das möchtet ihr nicht machen. Völlig in Ordnung. Da macht was anderes. Macht das, was euch glücklich macht. Und dafür habt ihr alle Zeit der Welt.
Finde ich mega. Und ehrlich gesagt, ich habe gerade voll Bock bekommen, Praktikum bei euch zu machen, wenn ich ehrlich bin. Gut, das kommt für mich ein paar Jahre zu spät, aber vielleicht schreibe ich dir auch einfach, vielleicht will ich auch einfach ein Praktikum bei euch machen. Bevor wir uns jetzt da total verquatschen, Max, ich habe ein Thema, das möchte ich unbedingt noch kurz ansprechen, weil ich nicht genau weiß, was du da machst. Du bist bei den Wirtschaftsjunioren aktiv, habe ich vorhin ja schon gesagt. Was ist das genau? Wie kommst du dazu und was machst du da?
Also die Wirtschaftsjunioren sind, also ich bin jetzt hier Kreissprecher, Präsident für ein Jahr bei den Wirtschaftsjunioren in München. Da Wirtschaftsjunioren haben so das Prinzip, du hast es vorhin schon erwähnt, one year to lead, bedeutet, man hat das Amt einen Monat, ein Jahr, one year. Die Wirtschaftsjunioren sind ein Verband für selbstständige Unternehmer und Führungskräfte, auch angestellte Führungskräfte. Das heißt, es geht immer um entweder das Thema Unternehmertum oder Führungskraft. Das ist die Zielgruppe für die Wirtschaftsjunioren. Und die Wirtschaftsjunioren gibt es hier in München, gibt es die, dann gibt es regional hier Oberbayern, dann gibt es das in Bayern und auch deutschlandweit. In deutschlandweit sind wir knapp 10.000 Wirtschaftsjunioren und es gibt auch noch einen weltweiten Verband, JCI, Junior Jumper International, die es in jedem Land gibt. Also die sind weltweit miteinander vernetzt, eben das Führungskräftenetzwerk und selbstständige Unternehmernetzwerk. Und das ist eben genau das Thema, warum ich da bin, als Selbstständiger, als Unternehmer und auch eben als Führungskraft, Thema Mitarbeiter, dass man da sich gegenseitig einfach weiterbildet, zum Beispiel durch Trainings, durch Kooperation, durch Netzwerk. Es gibt da eine Businessliste, so eine E-Mail-Verteiler, der sagt, ich suche das und das, wer hat den Kontakt dazu? Oder auch so ganz banale Sachen, ich mache in Südtirol Urlaub, wer kann mir da was empfehlen? Super Hilfsbereich, ehrenamtliches Netzwerk, das bis 40 geht. Das heißt, ab 40 scheidest du aus und bist Fördermitglied in München, bist weiter im Verein aktiv, unterstützt eben mit deiner Erfahrung weiterhin die Jüngeren. Und dann gibt's auch noch Ehrenmitglieder, Senatoren, das ist nochmal so eine extra Auszeichnung. Du sagst, du hast extrem viel dafür gemacht. Und das war für mich, ich bin ja jetzt seit, glaube ich, 4 Jahren auch dabei, 3, 4 Jahren, mega spannend, das kennenzulernen, so diese Offenheit. Und zwar direkt vom ersten Moment. Das habe ich selten so erlebt. Du kommst da rein und verstehst dich direkt mit Menschen auf einer Augenhöhe. Das sind zum Beispiel Personen auch, die in dritter Generation jetzt das Unternehmen übernehmen und sagen, cool, dass ich andere treffe, die genau in der gleichen Situation sind. Wie machen wir denn das? Und das finde ich echt cool, dieses einfach, ich helfe anderen. Ich hatte zum Beispiel das Thema, das habe ich mit Lars auch zusammen gemacht, war im Dezember, haben wir so eine kleine Franken-Rundtour gemacht, ein paar Steuerberater und Steuerberaterinnen besucht, dass man sich einfach wieder sieht. Und ich hatte zum Zeitpunkt noch kein Auto. Wollte mir über Sixt eins holen, ja gut, währenddessen Messe. Es war diese Kältewelle, glaube ich, auch. Es gab kein einziges Auto. Ich sage, okay, was machen wir denn jetzt? Laufen können wir nicht. Habe ich hier einen aus München angerufen und habe gesagt, du hast doch mal bei Sixt gearbeitet. Sagt er, kriegen wir hin. Ich mach's auf meinen Namen. Wir treffen uns morgen um 7.30 Uhr bei Sixt. Ich hol's dir und dann kannst du 2 Tage mit rumfahren. Und dann steht man halt um 7.30 Uhr steht man auf und tut das für die anderen, ohne irgendwas zurückzubekommen in diesem Moment. Man bekommt natürlich so viel mehr zurück. Aber das finde ich einfach dieses Schöne, man unterstützt sich gegenseitig ohne irgendwelche Hintergedanken, finde ich cool. Und da engagieren wir uns natürlich mehr und wir wollen auch in München, wir hatten jetzt das Wochenende, Samstag, Sonntag da, Strategiewochenende, dass wir gedacht haben, was wollen wir in dem Jahr denn machen? Weil wir sind ja überparteilich, natürlich politisch für Unternehmertum und so weiter, aber überparteilich, dass wir da eben mehr ins Gespräch mit reinkommen. Wir hatten jetzt im Münchner Merkur für unsere Vorstandswahl im Dezember hatten wir jetzt einen Artikel, wo ich mich mehr gefreut habe, dass wir da jetzt weiterkommen, auch in die Lokalpresse, dass wir da eben wieder jetzt in München, das ist das Ziel, wie es ja Gesprächspartner werden und da andere Personen weiterbilden. Das ist völlig unterschiedlich oder unabhängig vom Beruf. Deswegen bin ich mit meiner Kanzlei ja genauso Unternehmer und das wird ganz wichtig für alle. Eine Kanzlei ist ein Unternehmen, Punkt. Wie jedes andere auch und dass man sich da gegenseitig eben weiterbildet, finde ich klasse.
Finde ich mega interessant. Ich frage mich zwar manchmal, wie viele Stunden dein Tag so hat, Max, weil du da jetzt auch noch aktiv bist, aber du bist offensichtlich einfach ein Tausendsasser. Klingt super, super spannend. Ich bin dafür schon zu alt. Aber naja, so ist es eben. Worauf ich nochmal zurückkommen wollte, wir hatten vorhin ja schon über das Forum gesprochen und eins eurer tollen Projekte. Ihr habt aber noch ein weiteres ganz großartiges, Projekt, über das ich unbedingt noch kurz plaudern will, nämlich das Young Lawyers Camp. Das ist relativ neu. Ich glaube, zum ersten Mal habt ihr das im letzten Jahr auf die Beine gestellt. Falls ich mich nicht irre. Was ist das genau? Für wen ist das? Und was macht ihr da?
Das war so eine Idee von Schöllen Itzmirli. Liebe Grüße an dich, liebe Schöllen, nach Hamburg. Die Schöllen war stellvertretende Vorsitzende des Forum Höheranwaltschaft. Ich war Vorsitzender und zwar 2022. Haben wir gesagt, irgendwie diese Fortbildungsveranstaltung, alle schön und gut. Was ist denn mit Thema Soft Skills? Also das, was wir vorhin hatten mit, was haben denn die Jungen nicht, was sie brauchen? Haben wir gesagt, reine Fortbildungsveranstaltung auf Soft Skills gibt's nicht, lass uns das machen. Und wir sind ja Forum Höheranwaltschaft, wir sind ja im Deutschen Anwaltverein angedockt und sind dort satzungsgemäß dafür die Jungen eben zuständig. Also im Referendariat, Berufseinstieg und eben bis 45. Das ist unsere Aufgabe und das ist auch unsere primäre Zielgruppe, was wir da machen. Und da haben wir gesagt, die Young Lawyers Camp, wir brauchen einen coolen Namen, wir brauchen eine coole Idee und haben gesagt, wir setzen das mal um. Und Schöllen hat auch gesagt, oh, das ist also, wenn wir es in 3-4 Monaten machen, das war ganz schön knapp. Ich so, lass doch einfach machen. Und sie so, ach du wieder. Das war unsere Ursprungsidee 2022, findet jetzt 2024 zum dritten Mal statt. Wir waren im ersten Jahr, waren wir in Berlin. Im zweiten, also letztes Jahr waren wir dann in Frankfurt und nächstes Jahr ist in Hamburg. Deswegen einmal kurz Rotstift rausnehmen, Kalender rausnehmen. Ja. 12. bis 14. September, ganz wichtig dieses Jahr in Hamburg. Und wir hatten zu unserem ersten Young Lawyers Camp auch ein Interview von LTO. Da hat Schöllen gesagt, ich hätte gerne, dass das ein Klassentreffen wird. Herzlichen Glückwunsch, wir haben das auch geschafft. Und da war die Frage, für wen ist denn das? Haben wir gesagt, für jeden, der möchte. Und das ist wirklich auch so gemeint. Was sollen Leute anziehen? Ist mir egal, wenn jemand im Anzug kommt, dann kann er das machen. Wenn jemand in Jogginghose kommt, kann er das auch machen. Spoiler, es war keiner mit Krawatte zum Beispiel da. Dass man vielleicht auch die Veranstaltung sieht. Du wirst es ja dann dieses Jahr auch kennenlernen und da mitmischen. Und wirklich, der Sinn war dahinter, Soft Skills, bring den Leuten einfach das bei, was sie brauchen. Ob es jetzt ist, ich habe letztes Jahr einen Vortrag zum Thema souverän Nein sagen gemacht. Das Jahr davor hatte ich Liquiditäts- und Finanzplanung in der Kanzlei. Wir haben so Work-Life-Blending, wir haben Honorarvereinbarungen, wir haben Altersvorsorge, wir hatten Thema KI, wir hatten Social Media, wie sollte ich das angehen? Also alles, was ich da an Soft Skills eben brauche, in 2 Tagen Pi mal Daumen mit 2 Abendveranstaltungen, dass man eben immer viel Platz hat. Die haben gesagt, 1 Stunde, 1,5 Stunden Vortrag, danach 1/2 Stunde Pause. Ich möchte in Ruhe aufs Klo gehen, ich möchte in Ruhe was essen und ich möchte auch mit Leuten schnacken. Und das war so wichtig. Jeder, der kam, die da schon drin waren, also ich würde sagen mal die Wiederholungstäter, die wussten, dass es geil wird. Die Neuen haben danach gesagt, mega, das war die erste Juristenveranstaltung, die völlig entspannt und tiefenentspannt war, nur gute Laune, jeder hat Bock drauf, jeder hilft den anderen, tauscht sich aus. Danach, also gefühlt immer so die 2 Wochen danach, LinkedIn ist einfach nur noch voll von YLC, Young Lawyers Camp und so weiter, finde ich mega cool. Und so sehe ich nämlich auch das Forum der Anwaltschaft. Wir sind ja die einzige Organisation in Deutschland, die sich für junge Juristen und Juristen einsetzt. Es gibt ja nichts anderes. Und deswegen lade ich da auch einfach alle ein, sich daran zu beteiligen. Ja, wir sind ein Teil des DAVs, da kommen die auch her, sind auch satzungsgemäß da verankert. Aber die Zielgruppe betrifft ja alle. Die betrifft sowohl die Rechtsanwaltskammern als auch die BRAC, als auch irgendwelche Juristinnenvereinigungen, Juristenvereinigungen und Sonstiges. Jeder hat da so Nachwuchsprobleme und mein Ding war schon immer, lasst uns das einfach zusammen machen. Das betrifft irgendwie die Anwaltvereine vor Ort, einzelne Personen, einzelne Kanzleien, die RACs und so weiter. Ich verstehe das manchmal nicht, warum man da immer so irgendwie so gegenseitig ist. Das ist so ein bisschen so für mich, ja, das haben wir schon immer so gemacht und das bleibt so. Wir fanden uns einmal doof und dann ist das so. Und da versuche ich halt da so ein bisschen auch die Hand zu rein, sagen, lass uns das doch einfach versuchen. Das bin ich. Entweder, wenn es funktioniert, machen wir es geiler. Wenn es nicht funktioniert, lassen wir es oder machen es anders. Das ist so die Herangehensweise. Und deswegen freue ich mich jetzt schon wieder auf Hamburg. Die Location ist mega. So viel kann ich schon mal spoilern. Auch die Abendveranstaltung. Ich hoffe, es wird gutes Wetter. Dann haben wir nämlich eine Dachterrasse, wo wir das Ganze machen. Und da muss ich sagen, es würde nicht gehen ohne auch unsere ganzen Sponsoren, die auch immer mehr werden. Weil sie sagen, hey, geiles Projekt. Das ist ja doch das Erste, was du gesagt hast, als wir darüber gesprochen haben. Deswegen haben wir angefangen mit RR Micro und eConsult als Hauptsponsoren, mit denen, ohne die das überhaupt nicht funktioniert hätte, weil sowas kostet Geld. Und wir haben auch gesagt, irgendwie so 100, 150 Euro für die 2 Tage inklusive Vollverpflegung, Party am Abend und so weiter. Ist das machbar, auch wieder für die Jungen, dass man das finanziell unterstützt? Und jetzt haben wir eben noch diverse andere, die uns da weiterhin mit unterstützen. Und das finde ich einfach, muss ich sagen, finde ich richtig, richtig toll, dass sich da jeder einfach reinkniet und da mitmacht. Auch die Referentinnen und Referenten. Es bekommt keiner einen Cent dafür. Die bekommen teilweise 4-stellige Gagen für das, was sie bei uns kostenfrei für den Nachwuchs machen. Und das finde ich einfach toll. Und deswegen wird das immer größer. Der örtliche Anwaltverein ist immer dabei. Verschiedene, zum Beispiel, wir hatten IWW, wir hatten die DKV in Schulkonzepts und so weiter, die Anwaltakademie. Jeder hat gesagt, hey, wir unterstützen das. Geil, lass machen. Und das finde ich toll. Und das möchten wir einfach ausbauen, weil unser Anspruch war, dass das die Veranstaltung, die Leuchtturmveranstaltung für die jungen Juristen und Juristen und im Referendariat ist. Und dass einfach in 2 Jahren wir da, was weiß ich, wie viele Menschen haben und einfach da uns gegenseitig unterstützen und uns weiterhelfen. Das ist so das Ziel, das ich habe. Deswegen merkt euch den Termin im September vor.
Ja, ich freue mich auch schon sehr drauf. Und wie du es gesagt hast, wir haben uns getroffen, haben so allgemein ein bisschen geplaudert und da hast du mir das erzählt und ja, du fackelst ja immer nicht lang, hast mich ja sofort verhaftet, habe ja auch sofort zugesagt. Ich finde es ein ganz, ganz tolles Projekt. Ich muss natürlich ergänzen, dass ich nicht finde, dass die BRAC und die Kammern sich nicht für den Nachwuchs einsetzen. Wir haben allerdings nicht so ein Camp, wie ihr es habt. Wir machen das mit zahlreichen anderen Mitteln, unter anderem eben mit diesem Podcast, ja, mit anderen Aktionen. Die Kammern sind sehr, sehr aktiv. Wir kümmern uns auch doll um das Nachwuchsproblem. Aber in der Tat, ein Young Lawyers Camp haben wir nicht. Und deswegen habe ich ja auch gesagt, ich finde das so großartig. Klar bin ich dabei. Ich freue mich schon sehr und dann noch in Hamburg. Und das mit der Dachterrasse wusste ich noch gar nicht. Also hätte ich nicht schon zugesagt. Ich hätte spätestens jetzt zugesagt. Aber ich freue mich schon sehr drauf. Und ich hoffe, dass ihr das schafft, das wirklich dauerhaft zu etablieren, dass jedes Jahr mehr Leute dabei sind, weil es ist einfach eine großartige Idee und ich glaube, das wird eine ganz, ganz geile Sache in Hamburg. Ich freue mich schon sehr. Noch was ganz Geiles haben wir haben uns nämlich schon total verquatscht, Max, was Geiles aber in jeder Episode, das sind die 3 L's. Der Buchstabe L kann für so vieles stehen, zum Beispiel Lieblingshoodies, Lieblingsarbeitgeber oder auch Lieblingsrechtsgebiete und für dich, lieber Max, habe ich heute die 3 folgenden L's. Dein Lieblingsfilm?
Definitiv ein Marvel-Film. Da bin ich einfach totaler Fan von. Aktuell Agents of S.H.I.E.L.D. Mega coole Serie, kann ich jedem ans Herz legen. Können wir jeden an und angucken.
Ich kann dazu überhaupt nichts beitragen. Aber wer weiß, ich werde das mal meinem Mann weiterempfehlen. Der ist so, der guckt ganz gern so Marvel-Filme. Ich irgendwie nicht so richtig. Aber ein Tipp für die Lauscher da draußen. Vielleicht hat es der ein oder andere noch nicht gesehen. Dann, du bist so ein positiver, energiegeladener Mensch. Dein Lieblingsmotto.
Du hast es leider schon mehrfach gespoilert heute. Einfach mal machen. Das ist der Satz, mit dem ich oft zitiert werde und das, was ich auch wirklich leben, einfach mal machen, gucken, was rauskommt. Entweder geiler machen oder verändern oder lassen. Aber machen.
Einfach mal machen. Ich finde das ein sensationelles Motto und ich glaube, ich habe mir das auch mal notiert von Karin Kuschig, die hatte ich ja auch schon im Podcast und die hat als Merksatz festgehalten, genauso wie ich es vorhin gesagt habe, ich weiß überhaupt nicht, wie das geht. Ich mache das jetzt mal. Und ich finde, da steckt sehr, sehr viel drin, weil man nicht Angst haben sollte vor Dingen, die man vielleicht einfach noch nicht gemacht hat oder nicht weiß, wie es geht, sondern dann einfach gerade aus Prinzip einfach machen und es hinterher können. Finde ich super. So, und jetzt bin ich gespannt. Du bist ja wahnsinnig viel unterwegs, Max. Dein Lieblingsort?
Mittlerweile mein Zuhause, weil es ist, so gern ich unterwegs bin, Neues sehe und auch beruflich da unterwegs bin, ich freue mich mittlerweile echt einfach nach Hause zu kommen, dass man weiß, okay, man wird empfangen, es ist schön und es ist dein Bereich. Deswegen würde ich da aktuell München hinmachen. Man weiß ja nie, wo es einmal hin verschlägt, aber das ist so, das musste ich auch lernen, dass es auch schön ist, dass man zu Hause hat, wo viele immer sagen, du bist so mehr unterwegs, als dass du daheim bist, warum machst du überhaupt eine Wohnung, sage ich, genau aus dem Grund.
Kann ich unterschreiben, das ist auch mein Lieblingsplatz. Ich bin wirklich gern zu Hause. Ich sitze ja auch heute zu Hause. Ich habe ja inzwischen ein kleines Studio eingerichtet zu Hause. Ich bin, anders als deine Kanzlei-Mitarbeiter, ein großer Fan vom Homeoffice. Allerdings nicht, weil es bei uns im Büro blöd ist, sondern ich fühle mich da sehr viel freier und flexibler. Ich kann alles machen, wann ich will, wie ich will. Und gerade momentan, ich muss eben nicht raus aufs glatte Eis. Ich finde, das hat echt Vorteile. Ein schöner Lieblingsort, wie ich finde. Lieber Max, tausend Dank für dieses wirklich informative und wahnsinnig unterhaltsame Gespräch. Ich glaube, da steckte ganz viel Inspiration drin, auch für unsere Lauscher da draußen. Vielleicht auch ein bisschen Input für den nächsten Praktikumsplatz oder die nächste Referendarstage. Liebe Lauscher, ich verlinke euch ganz viel in den Shownotes und auch sonst habe ich noch einige Hinweise für euch. Besucht uns unter www.brack.de für tagesaktuelle Infos rund um den Anwaltsberuf. Abonniert diesen Podcast. Wir freuen uns über jeden neuen Zuhörer und natürlich auch über eine gute Bewertung. Folgt uns auf Instagram und neu auch auf Threads. Abonniert uns auf YouTube, aktiviert die Glocke und lasst gern einen Kommentar da. Werft einen Blick in Brack-Mitteilungen und Brack-Magazin, beides digital erhältlich. Und alles, was ihr über Max wissen wollt, erfahrt ihr in den Shownotes. Lieber Max, ich danke dir sehr und ich hoffe, das nächste Mal sehen wir uns gesund und munter dann persönlich.
Danke dir, dass wir uns verquatschen. Haben wir ja schon vorher festgestellt, bevor wir überhaupt damit angefangen haben. Und es war so klar. Mir hat es mega viel Spaß gemacht. Mega tolle Idee, was du damit auch hattest und was du da jetzt auch schon seit längerem machst. Ich finde das klasse. Und deswegen würde ich mit dem Motto einfach schließen, einfach mal machen.
Perfekt, Max. Bis denn.
Tschüss.